Hallo und guten Tag an alle Zuhörer von Silvius Podcast. Mein Name ist Jens Beder, ich bin Winzer in Rheinhessen und freue mich, euch Thomas Heinicke vorstellen zu dürfen. Ein langjähriger Wegbegleiter und ich glaube, ich darf sagen, mittlerweile guter Freund. Unsere gemeinsame Geschichte beginnt ungefähr vor 25 Jahren. Damals war ich mit vielen anderen Jungwinzern, damals noch Jungwinzern aus Rheinhessen, in einer Gruppe, die sich Message in a Bottle nannte. Wir waren die meisten zumindest unbekannt und haben uns auf die Fahne geschrieben, den rheinhessischen Weinbau nach vorne zu bringen. Thomas war vielleicht schon als Gastronom ein bisschen bekannter und hat das Potenzial in uns gesehen und das hat gematcht. Da wir beide uns, glaube ich, vom ersten Moment an gut riechen konnten und unsere Frauen, meine Katja und seine Nicole, glaube ich auch, wurden wir auch ziemlich spontan zum Haus- und Hoflieferanten von Thomas. Von der erwähnten Jungwinzergruppe hat Thomas, glaube ich, auch die meisten Hochzeiten von denen, die geheiratet haben, becatert und dadurch haben wir unglaublich viele rauschende Feste zusammen gefeiert und uns nie aus den Augen verloren. Es war zu Beginn oder am Anfang auf jeden Fall der Corona-Zeit, wie man so schön sagt, als Thomas beim Glas Wein erzählt hat, dass er eine dahindabende Winothek in Alzey übernehmen möchte und dort eine Weinbar eröffnete. Ich habe ihn damals für verrückt erklärt und ja, meine Zweifel gehabt, ob das wirklich eine gute Idee ist, wo gleichzeitig die Gastronomie hier auf dem Land reihenweise die Türen abgeschlossen hat. Aber ich muss sagen, er hat mich eines Besseren belehrt. Vom ersten Tag an war der Laden voll. Während Corona, als er nicht aufmachen durfte, hat, wie Thomas ist, nach einer Lösung gesucht und gefunden und Pinsa und Wine to go angeboten, was gut angenommen wurde, hat sich durchgekämpft und als diese schwierige Zeit vorbei war, ist es dann, glaube ich, richtig durchgestartet und ich kenne den Laden immer voll. Das Geniale an Thomas Weinbar ist einfach, dass man zu zweit mit einer Pinsa und zwei Gläsern Wein aus der Offenweinkarte für ganz kleines Geld einen schönen Abend haben kann, aber gleichzeitig auch die großen Weine der Welt dort findet. Und wenn man den richtigen Draht zu ihm hat, dann auch wirklich besondere Sachen aus der Küche noch dazu gereicht bekommt, was das wirklich besonders macht und einfach eine tolle Atmosphäre bietet. Der Laden heißt ja Thomas Weinbar. Aber eigentlich, wer sie näher kennt, weiß, dass sie Thomas und Nicoles Weinbar heißen müsste, weil ich weiß, dass Nicole das ganze Konzept mitlebt und beeinflusst, positiv beeinflusst. Ja, ich freu mich total für die beiden, für diese Auszeichnung als Gerolsteiner Wineplace. Bin froh und dankbar für die tollen Momente, die wir schon gemeinsam hatten, auch in der neuen Weinbar. Hoffe, dass wir gemeinsam weiter so gut altern und reifen und dass die beiden noch ganz lange viel Spaß an dem Projekt haben. Alles Gute euch zwei und viel Spaß beim Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Thomas H. Heinicke ist unser heutiger Gast und er betreibt zusammen mit seiner Frau Nicole die Weinbar in Alzey, Thomas. Und für mich ist er der Inbegriff eines Sommeliers. Er inszeniert Wein, er entertaint Wein, er ist eine Persönlichkeit, er liebt Wein, er verkörpert Wein, er transportiert Wein. Und wir könnten all seine Stationen seines über wahrscheinlich 40-jährigen Weinlebens aufzählen. Und wahrscheinlich hat er so viel mehr Wein gekauft, verkauft, gesammelt als viele seiner Kollegen. Aber darum scheint es nicht zu gehen, sondern um Emotionen, um Lebendigkeit, um Leidenschaft, um Gespräche, um Menschen und um den Wein. Und das vermittelt er so unglaublich lebhaft Und so erhalten wir mehr Emotionen, mehr Informationen über Thomas' Weinleben, einfach dann, wenn man ihn in seiner Weinbar erlebt. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen und diese Weinpersönlichkeit Thomas Heinecke erleben dürfen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiglio Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und für die wirtschaftliche Unterstützung aufs Allerherzlichste bedanken. Denn dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Thomas Heinecke! Du bist einer von 69 Wineplaces geworden. Du oder beziehungsweise deine Bar, das ist großartig. Das ist faszinierend. Ich war total beeindruckt, als nicht zuletzt, als ich erlebt habe oder als ich erfahren habe, dass ihr ja wirklich Weinbar seid. Kein übermäßiges Essen, sondern richtig für den Wein lebt. Hast du da ein Vorbild? Hast du mal eine Weinbar gesehen, die dich total inspiriert hat, wo du gesagt hast, sowas möchte ich auch, nicht zuletzt, weil du ja schon richtig Gastrogeschichte hinter dir hast?
Ja, also kommen ist tatsächlich im Ausland, Italien, teilweise auch in Frankreich, dass da ein Wandel passiert und dass es neue gastronomische Konzepte gibt. Und dadurch kam die Idee einer Weinbar zustande, weg vom klassischen Restaurantdenken, keine eingedeckten Tische, sondern dass die Leute einfach ein Erlebnis mit Wein in Verbindung mit Essen, aber nicht im Vordergrund das Essen haben.
Und es wurde gleich von Anfang an angenommen. Ihr wurdet überrannt, ihr wurdet überfallen sozusagen. Hat die Welt auf euch gewartet?
Die Welt hat auf uns gewartet, zumindest da, wo wir sind. Und es war Stecknadel im Heuhaufen. Ging am ersten Tag vom Soft-Opening ging's los. Da waren wir schon so überrannt, dass ein Winzer sogar schon am selben Abend nochmal Wein nachgeliefert hat.
Ach, krass.
Womit wir überhaupt nicht gerechnet haben. Und ja, Wahnsinn. Also es waren gefühlt 250 Menschen, die uns am ersten Tag bei einem Soft-Opening besucht haben.
Wow, wie viel passen normalerweise rein? Also wenn ihr richtig voll seid, was ist da Maximum?
Wenn wir richtig voll sind mit Terrasse, sind wir so bei 100, 120 und wie gesagt, an dem Abend hat es so richtig geknallt.
Irre. Mit Großwerbung oder einfach Mund-zu-Mund-Propaganda? Jetzt hat man endlich...
Mund-zu-Mund und ganz wenige Menschen eingeladen. Also nur so den engsten Kreis.
Ja.
Und ja, es war ein herrlicher Freitagabend, es war kurz nach dem Lockdown und ich glaube, die Leute wollten einfach raus und uns entdecken.
Kurz nach dem ersten Lockdown, also das finde ich, muss man noch dazu sagen, dass ihr ja eigentlich halb wahnsinnig zwischen den beiden Lockdowns, als eben noch keine Entwarnung wirklich gab, da dann ein Geschäft aufzumachen und vor allen Dingen auch in der Kürze der Zeit, die ihr da zur Verfügung hattet. Ich glaube, zwischen Unterschreiben Mietvertrag und letztliche Öffnung, also das waren ja fast nur Tage, oder?
9 Tage.
Boah.
Ja, 9 Tage.
Warum? Und warum macht man sowas? Ich meine, du bist ja auch nicht mehr 18, wenn das nicht zu persönlich ist.
Nö, ist ja auch eine schöne Geschichte, dass ich an meinem 60. Geburtstag den Mietvertrag morgens unterschrieben habe am 24. Juni und dann eine schöne Fahrt in die Pfalz gemacht habe zu Winsern und ihnen schon erzählt habe, was ich jetzt vorhab und am nächsten Tag mit 2 guten Freunden, einem Freund und Ehepaar, die tatsächlich mal Gastronomie machen wollten, nachdem sie ihre Firma verkauft hatten und den wollte ich eigentlich dann, die wollte ich mal dabei haben, damit wir einfach mal sehen, was bedeutet es, einen gastronomischen Betrieb zu eröffnen.
Ja.
Und ja, die haben mir geholfen, dass wir es in sage und schreibe 9 Tagen den Laden aus und neu eingeräumt haben, eine neue Weinkarte geschrieben haben, alle Lieblingswinzer informiert haben.
Irre.
Und ja, innerhalb von 9 Tagen waren wir startklar.
Und danach hat das befreundete Ehepaar gesagt, ihr seid ja verrückt in der Gastro, ich mache sowas nie wieder.
Ja, mein Freund Oliver, der hatte sich dann entschieden, am ersten Abend Küche zu machen und das war für ihn das absolute Erlebnis. So ab dem 5. Bon hat er so ein bisschen leicht den Überblick verloren und am nächsten Tag war er dann im Service.
Ja. Das ist ja so, ja, so ein Inbegriff eigentlich eines Wineplaces, also das, was ja Wineplaces, diese... Wie kann man sowas nennen? Organisation ist es nicht. Das ist eine Vereinigung, die von Gerold Steiner unterstützt
Vereinigung
wird.
Vereinigung von Verrückten.
Von Weinverrückten.
Von verrückten Weinliebhabern.
Ja, eigentlich ja. Die einen Platz geschaffen haben, wo man Wein besonders intensiv leben kann. Aber, Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung da, weil das Wasser zu haben ist keine Grundvoraussetzung, was ich schon sehr, sehr, sehr interessant und spannend finde, dass man es eigentlich schon für die Sache dann mehr oder weniger macht und nicht aus als Verkaufsargument. Immer in Person mit einer Weinperson, einer Weinpersönlichkeit. Das bist du, oder? Für den
Bin ich
Laden.
auf jeden Fall.
Wie findest du,
Auf jeden
also
Fall.
kann so ein Laden auch ohne dich funktionieren oder ist, also funktionieren kann schon immer in extremen Fällen, aber steht und fällt eine Weinwirtschaft mit dem Betreiber?
Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Ja, ich merke es ja, wenn ich mal im Urlaub bin oder bin mal eine Zeit lang nicht da. Es läuft. Aber es fehlen so die letzten 20%. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir in einer sehr guten Lage sind, vom Standort her, wo doch auch viele Menschen vorbeikommen. Aber so diese letzte Leidenschaft oder dass man die Leute mit auf eine Reise nimmt an dem Abend, das hat nicht jeder.
Kann man sowas vermitteln oder ist sowas angeboren?
Glaube tatsächlich mittlerweile, auch aufgrund meiner Erfahrung, es ist angeboren. Es gibt Menschen, die können nicht mit Menschen
Ja.
und die machen dann zwar sowas auf. Ich habe auch einen guten Freund, der hat eine spanische Weinbar eröffnet. Zu dem habe ich irgendwann mal gesagt, mein lieber Klaus, eigentlich bist du der geborene Antigastronom. Sagt er, du hast recht, ich mag eigentlich gar keine Menschen. Da habe ich gesagt, dann geh doch du in die Küche und such dir jemanden, der es draußen macht und dann lief es auch. Ne? Also ich glaube, das hängt schon viel damit zusammen. Ne?
Ja. Oh, wie fing
Und
das bei dir an? Also wie bist du zum Wein gekommen? Wie bist du Gastronom geworden? Wenn du sagst, es ist angeboren, wann hast du deinen ersten Kontakt?
den ersten Gastronomiekontakt hatte ich tatsächlich so mit 7, 8 Jahren.
Wow.
Tatsächlich da, wo ich den Kontakt hatte, das war dann auch die Person, die mich später dazu geführt hat, in die Gastronomie zu gehen. Also ich bin tatsächlich auch in diesen Laden dann fast 12 Jahre später oder 14 Jahre später mit eingestiegen, habe immer wieder Gastronomie gemacht, habe es immer geliebt. Ich weiß, wenn wir im Urlaub waren und wir waren im Hotel, dann hatte ich so als kleiner Knirps immer gefragt, kann ich helfen, und habe auch irgendwie immer irgendwas dort gemacht. Ja. Und die Hauptleidenschaft für Wein, könnte man heute sagen, im Rückblick, kam schon früh, weil meine Großmutter in einem VDP-Weingut gearbeitet hat.
Wow, in
Und zur
welchem?
damaligen Zeit, das war das Oberstleutnant Liebknecht in Bodenheim mit damals tollen Lagen. Und heute kann man es ja erzählen, ist alles verjährt. Damals wurden Überstunden eben nicht monetär ausbezahlt, sondern in Ware. Und dadurch hatten wir halt immer ganz guten Weinvorrat zu Hause. Und ich kann mich immer an die Familienfeiern erinnern. Es wurde viel Wein getrunken. Und ich denke immer mal so, eine Berührung mit einem guten Wein ganz am Anfang seines Lebens prägt.
Hast du da ein Gefühl für, wie man am besten sich in dieses Weinthema reinarbeitet? Findest du es sinnvoller, unten anzufangen, oder ist man gleich, wenn man oben anfängt mit seiner Weintrinkerkarriere, versaut, aber erfahrener?
Das ist eine schwierige Frage. Also, mir hat Essen einen hohen Stellenwert und Essen ohne Wein war irgendwie, da hat irgendwas gefehlt. Ne? Also das ist, und so hat man sich dann in Themen und in eine Leidenschaft auch reingearbeitet. Und das Thema Wein verfolgt mich jetzt schon doch fast 50 Jahre und lässt einem auch nicht los, weil es ist ja so viel zu entdecken. Und wenn ich einen Ratschlag jemand geben darf, ist nicht am Anfang alles lernen zu wollen, sondern einfach mal auf sich wirken zu lassen. Und ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen, dass sich auch Geschmack und Dinge verändern, wenn man längere Zeit auf diesem Planeten unterwegs ist. Ja, ich kann mich oft noch erinnern, dass man dann doch eher mal zu einem Halbtrockenen oder was Süßem gegriffen hat in jungen Jahren. Und das hat dann doch komplett in ganz andere Richtungen entwickelt. Bei mir zum Beispiel mit Anfang 20 war Pinot Noir nie ein großes Thema. Jetzt wird es immer größer. Je älter ich werde, umso mehr liebe ich den Pinot Noir und mag diese Rebsorte. Und ich glaube, das ist alles auch eine Frage der Zeit und der Entwicklung.
Stehst du Kunden entspannt gegenüber, die einen gravierend anderen Weingeschmack haben oder eine andere Weinvorstellung als du? Weil das wirkt jetzt gerade gelassen, viele unserer Kollegen sind da relativ verbissen. Also wenn du gerade süße Weine ansprichst, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich hätte gerne einen süßen Dornfelder oder ich hätte gerne einen einfachen Grauburgunder, wie gehst du damit um? Ist das okay für dich? Magst du das, weil die halt einfach erstmal Wein trinken und dem Thema nahestehen? Oder sagst du, hey Leute, das ist doch kein Wein?
Das ist auch ja, das ist auch sehr spannend. Auch da war ich am Anfang eher ein bisschen der Dissen und habe gedacht, ich müsste jedem eigentlich meinen Weingeschmack auferlegen. Das hat es ein bisschen gelegt. Heute lasse ich jedem die Freiheit, probiere natürlich spielerisch ihn doch zu überzeugen, mal was anderes zu probieren. Und er darf es auch einfach nur probieren, er muss auch nicht bezahlen dafür. Und vielleicht entscheidet er sich dann doch für einen Wein meiner Wahl und ansonsten jedem das, was er möchte und kein Zwang. Kein Zwang. Ja. Und seitdem ich das so mache, habe ich das Gefühl, dass dass die Leute eher umschwenken und nicht so auf Verteidigung gehen. Weil, ja, immer mal so gesagt, es war so ein Spruch in der Weinprobe zum Thema Grauburgunder, was ja auch ein deutsches Thema ist. Es wird viel zu viel Grauburgunder getrunken, finde ich. Aber ich habe das dann immer mit der Merkel verglichen und habe gesagt, die Merkel war auch nur 16 Jahre Kanzlerin, weil man wie beim Grauburgunder vor dem Weinregal stand und hat gesagt, naja, wenn ich was anderes wähle, könnte es ein Risiko sein. Und somit habe ich da auch so eine leicht politische Frage draus gemacht. Da hat man dann gesagt, okay, ich wähle die Merkel, weil wenn ich rechts schaue, links schaue, dann besser wird. Und so war es auch oft mit dem Grauburgunder. Die Leute haben, glaube ich, den Grauburgunder so gemocht, weil er in irgendeiner Form zuverlässig ist. War für uns, sagen wir mal, als Weinfachleute oder als Weinliebhaber, da hat uns immer was gefehlt.
Ne? Das hat Wein dich ein Leben lang begleitet. Was ist Wein für dich, wenn du es in ein Wort pressen müsstest?
Die größte Frage wäre, wenn der Arzt mir sagen würde, ich dürfte keinen Wein mehr trinken.
Könntest du dir Leben ohne Wein vorstellen?
Im Moment sehr schlecht.
Ja. Weil es ja für dich auch lebenserfüllend ist, also eben auch beruflich. Und wenn man so einen intensiven Job wie du hat, ist eigentlich mehr als ein Job, ist eine Berufung, dann ist es ja lebenserfüllend. Und dann den Wein nicht mehr so leben zu können, das stelle ich mir auch sehr schwer vor. Aber könnte man Wein irgendwie in einem Wort pressen? Wie siehst du Wein? Was ist Wein für dich?
Wein ist ein faszinierendes, spannendes Getränk. Es ist Alkohol. Ich meine, das war ja für uns auch immer als Weinfachleute ein Thema. Bin ich ein Dealer, der jemanden verführt, Alkohol zu trinken? Aber es ist halt einfach für mich eine Faszination. Und ich denke manchmal so, Wein gibt es schon so lange auf diesem Planeten. Wenn er so schlimm wäre, hätte man ihn schon längst weggenommen.
Ist halt immer so eine Frage, wahrscheinlich die Frage, die wir uns alle auch stellen, aber also wir fühlen uns ja in einer gewissen Phase oder jetzt auch durch diese neu öffentliche Entwicklung, wo Alkohol gebasht wird, wo Wein sehr, sehr stark angeprangert wird, wo das tägliche Glas Wein oder zu viel Weinkonsum, und bei zu viel meine ich nicht jeden Tag drei Flaschen, sondern meine vielleicht irgendwie pro Woche zwei, drei Gläser, eben negativ dargestellt wird, aber macht sowas jemand auch mit Zucker oder Fleisch? Und ist es da nicht genauso, dass in einem gewissen Rahmen es durchaus zuträglich sein kann, aber in dem Übermaß, Salz zum Beispiel, wie wir es konsumieren, da die Verantwortung nicht auch im Konsumenten ist, einigermaßen zu handeln? Und letztes Jahr war es Zucker, dies Jahr ist es Alkohol. Also dass Alkohol in Übermaß nicht gesund ist, ich meine, das ist jedem von uns klar. Und dass es zu leicht und zu verführerisch ist, auch Alkohol in Übermaß zu genießen und das, was am nächsten Tag merken oder irgendwann auch nicht mehr merken, dann ist es auch nicht gesund. Aber dieses Kulturgutwein, wenn man sich die Landschaften anguckt, wenn man sich die Länder anguckt, würde das fehlen. Ich glaube, dann würde den Menschen sehr viel fehlen.
Ich glaube es auch. Und was ich ja auch oft verglichen habe, ist gerade das Thema Zucker. Und wenn man sich Länder anguckt, die zum Beispiel gar keinen Alkohol trinken oder auch aus Glaubensphilosophie keinen Alkohol trinken. Wenn ich sehe, was die an Süß essen, dann holen die sich ja das auch wieder an einer anderen Stelle. Und Ich würde mir jetzt nicht anmaßen, dass da die gesündere Variante ist. Ich weiß nur, dass ich auch schon immer ein Getränk sehr angeprangert habe, und das war Coca-Cola. Also ich konnte es nie verstehen, dass man so ein Getränk so viel trinkt. Und auch in dem Bewusstsein, dass man mit jedem Liter fast 100 Würfel Zucker zu sich nimmt. Ja, ich habe das Menschen mal vorgemacht. Ich habe auch mal 100 Würfel Zucker in einen Liter Wasser gegeben und habe gesagt, so, jetzt trink das doch mal. Nö, das trinke ich nicht, das ist viel zu viel Zucker. Und dann sage ich, aber du trinkst doch Coca-Cola. Und ich denke, ja.
Irre, ja.
Also man findet in der heutigen Zeit ständig irgendwas. Ich sage das manchmal so ein bisschen süffisant. Aber ich sage, wenn einer bei mir draußen am Stehtisch demnächst von einem Ziegel getroffen wird, der vom Dach fällt, dann werden wir in Zukunft nur noch mit hellem Wein trinken dürfen. Und ich finde es ein bisschen polemisch, was da gemacht wird. Ich denke, dass jeder für sich auch, der eine einigermaßen Bildung mitbekommen hat, selbst entscheiden sollte, was für ihn gut ist. Ja, und nicht zu viel vorschreiben und verbieten. Wir wissen doch alle, was mit Verboten passiert.
Aber
Alles, was in der Schule verboten war, haben wir gern gemacht. Ne?
England ist wirklich eines meiner Lieblingsthemen, wenn es um Weinnationen geht. Denn dieses Weinland ist so wunderbar verkannt. Ja, diese Koryphäe, diese Ausnahmeerscheinung, diese Leuchtfigur, dieser Überflieger, diese Glanzfigur, dieser High-Performer, dieser Gamechanger, diese Lichtgestalt, dieser Diamant im Rohzustand, die Stimme der Zukunft. Dieses Weinland wurde zumindest als Produktionsland zum Senkrechtstarter. Und schuld an dieser unglaublichen neuzeitlichen Präsenz sind Produzenten wie Gasborn. Und England, finde ich, ist eines der Weinländer, die man erklären kann. Es ist schon so einfach, sich imaginär entführen zu lassen in die nebligen Hügelkents, wo die Kreideböden sichtbar sind und flüstern und die Meeresbrise die Reben bewegt. Hier, in diesem rauen und doch lebendigen Land, wurde ein Wein geboren, der nicht nur die Seele Englands einfängt, sondern die Welt der Schaumweine herausfordert. Der Gasbourne Estate Blanc de Noir 2018. Der Vater von Gasbourne ist Dr. Andrew Weber, ein Südafrikaner, dessen Herz für Wein schlug, als er 2004 die kargen Hügel Kents betrat und ein neues Kapitel in der englischen Schaumweingeschichte aufschlug. Mit einer Vision, englischen Schaumwein zu schaffen, die mit den Größen der Champagne konkurrieren, pflanzte er 2006 die ersten Reben, Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier, auf 60 Hektar in Appledore, Kent und weitere 30 Hektar in West Sussex. Außergewöhnlicher Wein erfordert Handwerk, Respekt vor der Natur und kompromisslose Sorgfalt. Das war das Credo von Weber. Seine Vision wurde Wirklichkeit, als der Debütjahrgang 2010 die Weltbühne betrat und Gasbourne dreimal den Titel English Wine Producer of the Year der IWSC gewann. Unter der Leitung von Charlie Holland, der 2013 beitrat nach Stationen Australien, Neuseeland und den USA, wurde Gasbourne zum Leuchtturm der englischen Weinindustrie. Holland, ein Winzer mit einem unstillbaren Durst nach Perfektion, formte Weine, die nicht nur die Kritiker, sondern auch die Herzen der Genießer eroberten. Seine Philosophie: Jede Traube, jeder Weinberg, jede Flasche soll eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von Perfektion und greifbarer Leidenschaft. Der Blanc de Noir 2018 ist ein Monument der Präzision, gefertigt aus 100% Pinot Noir, handverlesen aus besten Parzellen in Kent und West Sussex. Die Trauben wachsen auf Kalk- und kieselhaltigen Böden, die von einem uralten Meeresboden zeugen und gedeihen in einem kühlen, maritimen Klima, das extrem lange Reifezeiten von bis zu 118 Tagen ermöglicht. Die Vinifikation ist ein Tanz der Sorgfalt. Ganz bündig gepresst, um den reinsten Saft zu gewinnen, fermentiert der Wein 10 Tage bei 18 bis 20 Grad Celsius, teils in Edelstahl, teils in alten Eichenholzfässern für zusätzliche Komplexität. Mit mindestens 27 Monaten Hefelage entwickelt er eine cremige Textur und Tiefe. nur für die Nerds, technische Daten, 12 Volumenprozent Alkohol, 9,6 Gramm Säure, 9,5 Gramm Restzucker und für die Statistiker sei natürlich auch der pH-Wert von 3,02 erwähnt. Aber der Wein lebt von der Sensorik und das ist ein Erlebnis in der Nase. Rote Äpfel, Himbeeren, ein ganz feiner Hauch Brioche. Gefolgt, und das kann man schon riechen, von einer mineralischen Note. Am Gaumen eine extrem feine Perlage. Sie kleidet den Gaumen aus, gibt ihm Fülle, sorgt für ein unvergleichbares Schaumweinerlebnis. Wirkt lebendig. Und dann kommt die Säure, die cremige Textur und der lange mineralische Abgang, der den Wein prägt, extrem interessant macht und neugierig darauf, wie dieser Wein sich in 10 oder 20 Jahren präsentiert. Und als lose Prognose dürfte das für ihn kein Problem sein. Denn dieser Wein ist mehr als ein Schaumwein. Er ist der Beweis, dass England nicht nur mitspielen, sondern Regeln komplett neu definieren kann. Dieser Wein vereint die elegante Champagne mit der unverwechselbaren und nur dort zu findenden Frische Kents. Ein Pinot Noir, der die Fruchtigkeit seiner Rebsorte mit einer mineralischen Strenge verbindet, die direkt aus den Kreideböden spricht. Ein atemberaubendes Beispiel englischen Schaumweins mit tiefe Alterungspotenzial. Schwärmt sogar Tim Atkins, Master of Wine, der diesen Schaumwein zum Blanc de Noir des Jahres kürte. Und definitiv ist es nicht einfach, einen solchen Schaumwein zu erzeugen. Die Herausforderung, in kernkühlem Klima Spitzwein zu produzieren, wurde von Gus Bourne gemeistert. Der Jahrgang 2018, geprägt von einem warmen Sommer, lieferte Trauben von außergewöhnlicher Qualität. Die Böden, reich an Kalk und Feuerstein, verleihen dem Wein eine mineralische Klarheit, die seinesgleichen sucht, während das maritime Klima die Säure bewahrt. Stellt euch vor, Kent ist nur 6 Meilen von der Küste entfernt und bietet ein Mikroklima, das an die Champagne erinnert. Historisch war Kent ein Zentrum des Obstbaus. Doch seit den 1990er Jahren hat sich die Region zu einem Hotspot für Schaumwein entwickelt. Und nicht zuletzt verantwortlich dafür sind kongeniale Visionäre wie Andrew Weber. Vielen Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz. Dich hat es damals fasziniert mit 8, 9 Jahren. Du hast aber nicht in dem Lokal gearbeitet, oder? Ich meine, du sagst ja, es ist verjährt, aber wäre damals wahrscheinlich auch nicht legitim gewesen. Aber wie kommst du mit 8, 9 Jahren? Wart ihr da Gäste oder wie kommst
meine
du?
Meine Eltern her? Haben in dieser Tennishalle Tennis gespielt. Ach. Und die Freundin von Michael, die Wirt, war eine Kindergärtnerin und die war sehr nett zu mir und mich hat halt fasziniert. Die haben damals Pizzasets gemacht. Das war ja 1968 noch nicht so weit verbreitet.
Ja.
Und dann stand ich irgendwann in der Küche, habe halt mitgeholfen und dann eine Pizza gemacht und irgendwann waren die beiden mal nicht im Lokal und ein Gast kam und wollte was essen und dann habe ich halt gedacht, okay, dann mache ich ihm das, falls keiner da ist.
Okay.
Das waren so die ersten Berührungen. Ja.
Und da hast du ihm eine Pizza gemacht?
Ich hab ihm eine Pizza gemacht.
Ja. Ah, krass.
Ja.
Wow. Und sowas fasziniert natürlich. So ein Erlebnis, das macht neugierig auf mehr. Und damit war deine gastronomische Laufbahn geebnet.
Ja. Und ich habe auch gemerkt, später, man macht ja verschiedene Praktika neben der Schule.
Ja.
Hab das bei einer Bank gemacht, war bei einer Druckerei, war hier und da. Was mir immer gefehlt hat, waren in all diesen Jobs die Menschen.
Mhm.
Und da war mir schon klar, dass ich irgendwas mit Menschen machen muss. Ich habe ja auch neben Gastronomie und Schule habe ich auch früh einen Tennislehrer gemacht, habe viel Tennistrainerstunden gegeben.
Mhm.
Wo ich ja auch mit Menschen und auch mit Gruppen arbeiten musste und habe so gemerkt, da geht irgendwas von dir aus, du kannst das gut und du fühlst dich auch wohl damit. Und was ich halt auch schön finde, ist in unserem Beruf heute, du bekommst eigentlich jeden Tag gesagt, ob das gut oder schlecht ist. Und so, wenn ich nur an vergangenen Samstag denke, so viele glückliche Menschen, denen man ein Lebensgefühl vermittelt hat, dann weiß man, für was man das gemacht hat, auch wenn man am nächsten Tag nur krabbeln kann. Aber es ist einfach, wenn man auf sich wirken lässt, einfach sagt, wow, was ein toller Tag.
Ja.
Und wenn man dann noch eine WhatsApp bekommt oder noch eine Mail und sagt, es war so ein toller Abend, und dann weiß man, dass man was gut gemacht hat.
Was wärst du außer Gastronom geworden? Kannst du dir irgendwas vorstellen?
Also tatsächlich war ich kurz davor, aber es war sehr voll an der Uni an dem Tag, mich für Architektur einschreiben zu lassen. Also was Künstlerisches wäre es auf jeden Fall auch noch gerne gewesen, weil das waren auch die unspektakulären, sag ich mal, Fächer in der Schule, aber die haben halt, also mir hat am meisten gefallen, Französisch, Kunst, so diese Richtung, und auch da hat man schon gemerkt, das ist nicht so der klassische Mathematiker oder Wirtschaftsmensch oder sonst irgendwas. Braucht man aber heute. Also da mahne ich auch jeden, der da zuhört und sagt, oh ja, ich würde auch gerne mal eine Weinbar machen. Da sollte man auch gut wirtschaftlich denken können.
Ohne Frage. Ist nicht das A und O. Ich glaube, das A und O ist in der Tat die Herzlichkeit, das ist die Menschlichkeit, das ist der Umgang mit den Menschen, das ist die Liebe zum Wein, zu diesen Elementen, das besonders präsentieren, wahrscheinlich auch mit einer gewissen Ästhetik. Deswegen ist dir das wahrscheinlich ganz zuträglich gewesen, dass du eben auch einen ästhetischen Beruf wie Architektur erlernen wolltest oder studieren wolltest. Aber die Wirtschaftlichkeit darf man nicht vergessen, auch die Weitsichtigkeit dabei, weil ich glaube, da kannst du auch eine Geschichte von erzählen oder kannst du ein Lied von singen, dass
Ja.
da vieles, wenn du 40 Jahre Gastronomie hinter dir hast, vieles, was man sich aufbaut, sonst einfach eingerissen werden kann. Weil sonst arbeitet man vorne rein, was man hinten nicht rausbekommt.
Ja, auf jeden Fall. Und auch schön, dass du das eben nochmal mit dem Künstlerischen erwähnt hast. Die meisten Läden habe ich ja auch selbst gestaltet dann. Und wenn man jetzt so gerade den letzten, diesen Weinladen in der alten Bücherei sieht, da spüren alle, das ist ein Wohnzimmer, in das ich da gerade reinkomme, und das gehört irgendjemand, dieses Wohnzimmer, und das spüren die Menschen.
Oh, schön.
Und es ist ein Wohlbefinden da. Also jeder, der dafür ein Gefühl hat, spürt, was da passiert. Und genau das passiert ja auch dann den Gästen, dieser Wohlfühlmoment. Ja, haben das auch festgestellt, weil die Weinbar habe ich tatsächlich so übernommen, habe sie nur verändert, wie sie war. Aber das sieht man an der Verweildauer in dem neuen Laden, der im Prinzip von mir selbst geschaffen wurde, ist die Verweildauer fast die doppelte Zeit, weil die Menschen sich dort wohlfühlen. Ja, also wir haben tatsächlich da auch eine Statistik drüber, dass in der Weinbar die meisten Menschen kommen, trinken 2 Gläser Wein, finden das auch cool und sind dann wieder verschwunden, und in dem Weinladen bleiben sie da. Ja, sie verweilen. Sie verweilen. Ja, sie genießen es.
Der Weinladen kam nach der Weinbar. Also ihr hattet erst die
Er
Weinbar,
kam
habt die
nach der
zwischen
Weinbar.
Corona aufgemacht und dann mit einmal habt ihr gesagt, okay, wir brauchen einen zweiten Laden oder wir brauchen einen Weinladen oder warum gibt es eine Weinbar und einen Weinladen?
Das ist auch nett und einfach erklärt. Wenn man sich noch erinnern kann, das ist erst 5 Jahre her, aber es kommt einem vor wie eine Ewigkeit. Wir haben ja nach dem ersten Lockdown eröffnet und mussten 3 Monate später direkt schon wieder schließen. Und jetzt hast du neue Mitarbeiter, und alle haben dich angeguckt und haben gesagt, ja, wie geht denn das jetzt weiter? Und dann habe ich gesagt, wir haben ja ein paar Lücken im System, die uns ermöglichen, doch weiterzumachen. Und wir waren dann relativ kreativ und haben im Prinzip die Weinbar ausgeräumt. Alle Stühle raus, alles raus, haben Regale reingeräumt, haben die Tische zusammengeschoben und haben daraus einen Weinladen gemacht. Das war ja zulässig, weil Rewe, Aldi und so weiter durften ja auch offen lassen. Wir durften halt immer eine Familie zum Weineinkauf mit reinnehmen und haben uns dann gedacht, okay, nur Wein verkaufen wird nicht reichen, wenn wir dann noch das passende Essen dazu machen, und haben dann die Pinsa kreiert. Und haben sehr viel aus der israelisch-levantinischen Küche, wie Hummus, wie Salate und Dings, fix und fertig zubereitet, sodass der Gast sich das bestellen konnte, konnte sich die passenden Weine dazu aussuchen. Und es gab da ganz schöne Geschichten auch in diesem zweiten Lockdown, weil der war ja doch sehr lang. Und ich erinnere mich noch sehr wie eine Familie, da habe ich gesagt, wo kommt ihr denn her? Und dann haben die gesagt, ja, wir sind in Darmstadt losgefahren, wir haben uns alles schick gemacht. und haben gesagt, wir gehen jetzt mal, da haben wir gehört, in Alsey gibt es Pinsa und Wein zu kaufen und sind dann losgefahren und das war dann denen ihr Highlight im Monat Dezember. Einfach mal wieder rauszukommen und was für sich zu tun. Und das haben dann ganz viele getan. Und dann haben wir ja wieder eröffnet nach 7 Monaten. Und dann gab es viele Kunden, die gesagt haben, ach, das mit dem Weinladen, das war schön. Und das habe ich immer wieder gehört. Und ich habe dann auch gesagt, räumlich waren wir in der Weinbar schon eingeschränkt, dass ich nicht die ganze Vielfalt des Weins so leben konnte, wie ich das gerne hätte. Und aus dem reinen Zufall, selber Vermieter, wurde, wie gesagt, diese Buchhandlung frei. Und als ich ihn gefragt habe, was er davon halten würde, und da hat er glänzende Augen bekommen, hat er gesagt, das ist mir tausendmal lieber wie noch eine Shisha-Bar oder ein Euroladen. Und dann haben wir da, hat er uns auch richtig mitgeholfen, und hat das auch toll renoviert, so dass wir einen ganz tollen Raum geschaffen haben. Man muss sich den Weinladen als Ergänzung für Weinbar so vorstellen, das ist eine begehbare Weinkarte.
Toll.
Es gibt auch ganz viele Gäste, die die Weinbar besuchen, die vorher in den Weinladen gehen und sich dort die Weine für den Abend aussuchen. Und da wir ja Weingutspreise haben im Weinladen, zahlen die ein Korkgeld von 12 €, wenn sie das vor Ort trinken
Ihr
und
habt im
einnehmen.
Weinladen die gleichen Preise wie die Weingüter?
Jawohl.
Ah, wow.
Wenn man den Wein mit nach Hause mitnimmt.
Ja. Ach, das ist
Und
ja
wir
Wahnsinn.
nehmen überall ein Korkgeld von 12 €. Sodass man jeden Wein für praktisch den Aufschlag von 12 € trinken kann.
Also kann ich ein großes Gewächs, wenn ich so möchte, bei euch idealerweise für 50, 60 € trinken.
Ja. Die meisten Champagner, die wir haben, können vor Ort zwischen 50 und 70 € getrunken werden und sind meistens sogar überwiegend sehr ausgefallene Champagner, die man nicht überall findet. Ja.
Gibt es bei dir eine Philosophie, was so Preise im Allgemeinen beim Glas angeht? Also hast du da irgendwie einen Gedanken, dass du sagst, ich möchte immer ein Shoppen für XY anbieten oder ich möchte die und die Auswahl haben, wenn man damit ja teilweise auch das Gästeklientel ein bisschen steuern kann. Also hast du da irgendeinen Gedanken, eine Philosophie, einen Ansatz?
Die Philosophie war, dass sich, dass jeder, der Lust auf Wein hat, auch ein Glas leisten kann. Deswegen sind wir auch gestartet und haben gesagt, die Nummer 1 und die Nummer 2 sind tatsächlich Schoppenweine. Aber es gibt ja auch hervorragende Schoppenweine, wenn man sich umschaut, zu einem vernünftigen Preis. Und wir haben einen Demeter Riesling und einen Bioland Rosé als Starter und sind da bei einem Preis um die 4 €. 4,50 € für
Für den Shoppen,
0,2
02. Oh,
für ein
wow.
Shoppen. Ja, und das kam gut an und das ist ja auch so ein Einstieg. Und wenn man niemanden ausgrenzt, so hat es ja auch verändert unser Publikum, weil diese Weinbar hat ja vorher schon mal unter anderer Führung existiert. Da war das Durchschnittsalter teilweise über 60. Und jetzt haben wir eine Bandbreite von jung bis alt, das bewusst mal alt gesagt und nicht gesagt bis 80, weil das hatten sie in der Zeitung jetzt gerade geschrieben. Und dann kamen jetzt zwei 95-jährige Stammkundinnen und gesagt, ja, dürfen wir jetzt keinen Wein mehr trinken, weil wir über 80 sind. Also
Ist ja
jeder so, wie er
irre.
es fühlt. Ja, und
Wow.
das ist eben das Schöne an unserem Beruf und so stellt sich auch mein Team zusammen. Also die Jüngsten, die arbeiten, sind 16, das sind Schüler von der Kunstschule, die es mit Begeisterung machen und die Weine empfehlen und einschenken, was ich ganz toll finde, auch als junge Menschen. Aber es geht auch ganz nach oben bis zu einem, der ist jetzt gerade 70 geworden, der auch bei uns im Service arbeitet und
Wow.
genauso stellt sich halt auch unser Publikum dar. Von ganz jung bis ganz alt.
In dieser Altersspanne
Und diese
bei den
Mischung.
Mitarbeitern gibt's da Probleme oder ist es dann wieder Gastronomie, die irgendwie verbindet trotz Stress und trotz ja, Ungemütlichkeit?
Ist so ein bisschen wie Familie. Ja, also wenn
Fair.
du einen 70-Jährigen hast und hast eine 16-Jährige, dann ist ja der 70-Jährige eigentlich schon der Opa.
Ja.
So, aber für so eine 16-Jährige auch ein toller Halt. Ja. Und wenn ich den beim Arbeiten gut habe, wie man sich gegenseitig ergänzt. Also die kriegen die Ruhe und Erfahrung vom 70-Jährigen. Der 70-Jährige kriegt aber die Schnelligkeit und die Kasse schneller erklärt von einem
Ja.
Jüngeren. Und so ergänzt sich das und ich sehe das Team eher als Familie.
Das finde ich so schön, weil ich finde es so oft so traurig, wenn du halt in die Gastronomie gehst. Du hast eigentlich fast ausnahmslos nur junge Leute bis 25, 30. Ganz selten mal jemand, der ein bisschen betagter ist oder ein bisschen mehr Erfahrung hat oder sonstiges. Und das finde ich einfach total super, super schade. Deswegen, also wenn du genau diese Spanne darstellst, ist das grandios. Von den Gästen sonst, was hast, also hast du mehr, ihr seid in Rheinhessen, mehr Winzer, hast du mehr Weinliebhaber, hast du Unbedarfter, hast du Wanderer, hast du einen Bürgermeister oder wie sieht dein Klientel aus in so einer eigentlich reinen Weinbar, wenn man so möchte?
Wir haben auch so wie im Alter, haben wir auch da eine große Bandbreite. Natürlich sind wir natürlich auch ein Ort, wo sich Winzer gerne treffen. Also, es gibt eigentlich keinen Tag, wo nicht mindestens zwei oder drei Winzer da sind.
Echt cool.
Wir haben, ja, es sind immer. Und an manchen Tagen sind es auch mal 20, ja. Und das ist auch dann ganz schön. Ich habe jetzt gerade, wenn man ein nahes Erlebnis hatte, ich hatte am Samstag eine Weinprobe für eine Gruppe, die jetzt nicht aus Alzey kam und zufällig saß ein Winzer mit drin, den ich mit eingebaut hatte in der Weinprobe.
Ja.
Und dann habe ich die ersten sechs Weine moderiert und dann habe ich auf einmal gesagt, so, und den siebten Wein kann der Winzer uns gegenüber moderieren. Und du kennst Winzer, wie sie sind, manchmal dann zurückhaltend. Und da habe ich gesagt, du machst das besser, habe ich gesagt, nein, du machst das jetzt selbst. Und das sind so Erlebnisse, glaube ich, auch für den Kunden oder für den Besucher, die halt einfach super sind. Ja. Später hat sich herausgestellt, dass einer in der Gruppe, das waren die Einladenden, sogar mit dem Vater des Winzers zusammen in der Schule war.
Ah, ist ja
Ja, und
lustig.
so sind das dann einfach mehr schöne Geschichten, die schreibt der Wein.
Ja.
Ja. Ich glaube, das schreiben wir lokal gar nicht so sehr, weil ein Brauer sitzt selten bei uns. Ne? Also es gibt einfach mehr Weinmacher. Ne?
Ja, hat auch selten so eine Verbindung zu dem Wein. Also wenn ich finde, wenn man den Wein dort hat, nebenan sitzt der Winzer, man hat dann in der Tat fast das Gefühl, als würde er so sein Kind erklären. Ja, ich richte dir bei, das Gefühl hat man vielleicht beim Brauer nicht ganz so. Oder selbst beim Bäcker, der ein Brötchen gebacken hat, wenn der nebenan steht, man isst das Brötchen, isst man das Brötchen. Aber ich weiß nicht, ob es aufgrund dieser langen Zeit ist, wenn man halt über ein Jahr oftmals den Wein begleitet mit Reifung und so weiter. Oder ob da wirklich irgendwas ist, was man nicht erklären kann, was einfach Verbindungen emporruft.
Ja, und was für mich natürlich auch schön ist, weil ich in der Region groß geworden bin, kann ich auch jetzt sagen, so mit fast 65, dass ich schon mit der dritten Generation jetzt zusammenarbeite. Also teilweise sind da Sprünge dabei, wo die ganz Jungen jetzt zu mir kommen und sagen, erzähl uns doch mal, wie es vor 20, 25 Jahren in Rheinhessen um den Wein stand und die jetzt erfahren wollen, was denn jetzt so aktuell ist. Und auch in Verbindung mit dem Gerolsteiner Wineplace. Es gab WhatsApp an mich von 19-jährigen jungen Winzern, die geschrieben haben, gratuliere und hoffentlich hältst du noch lange durch und bist noch lange an unserer Seite. Und das
Wow.
zeigt einem, wie schön und familiär das Ganze auch ist.
Sehr
Ja,
Gänsehaut, oder? Also wenn du das bekommst, wenn du dann auch so
hab ich gerade.
ja, schon
Hab
beim
ich gerade.
Erzählen. Ja, ist in
Ja,
der
ja.
Tat so. Das ist, da merkt man dann, was Gastronomie ist, dass man ein Teil von etwas ist. Man ist nicht irgendwie ein Fremdkörper, man ist nicht irgendwie, sondern man ist eine Begegnungsstätte und man prägt das Leben von Menschen nicht selten oder begleitet das Leben von Menschen oder zelebriert mit denen besondere Augenblicke, sei es irgendwelche Festivitäten oder halt, dass sie irgendwas feiern oder auch loswerden möchten, auch was Trauriges manchmal. Man lebt mit den Menschen, das ist außergewöhnlich und beim Wein wahrscheinlich nochmal anders, weil Wein ja ein langsames Getränk ist und nochmal auf eine andere Art redselig macht.
Jeden Fall. Also es ist ein ständiges Erleben. Ja, es gab zum Beispiel auch in einem Lockdown eine wunderschöne Anekdote, als wir den Weinladen hatten. Da kam eine Dame rein, alleinstehend, Mitte 80. Und hat sie gesagt, oh, wissen Sie, ich habe keinen zum Reden. Und wenn Sie mir mal ein bisschen Zeit geben und ich würde auch gerne Weinberatung haben. Weil ich bin jetzt ganz alleine zu Hause. Dann habe ich ihr einen Wein empfohlen. Und er sagt so, oh, der ist schon ein bisschen teurer, aber ich nehme den jetzt mal. Und dann kam sie 3 Tage später und sagt, boah, der war so lecker. Von guten Wein habe ich noch nie getrunken. Kann ich davon gleich mal 3 Flaschen haben? Und diese Geschichte ging dann weiter bis über den Lockdown. Sie hat dann mit ihren Freundinnen, also alle um die 80, Mitte 80, Bridge gespielt. Und vor jedem Bridge-Abend hat sie gesagt, stellst du mir 3 Weine zusammen. Die hole ich dann immer ab. Und sie hat dann gesagt, was soll ich denn das Geld noch sparen in dem Alter? Ich will das jetzt genießen und erleben. Und allein diese kleinen Geschichten, die sind so zahlreich, die einem da passieren. Und wenn ich die jeden Tag über den Markt laufen sehe, muss ich immer an diese Geschichte denken. Und es ist einfach schön.
Ich wette, ihr habt euch nicht nur einmal gefragt, ob Winzer Romantiker sind. Also nicht zuletzt deshalb, wenn man vor ihren Rebgärten, vor ihren Rebzeilen öfters Rosen findet. Soll das schön sein oder hat das einen Sinn? Und ja, natürlich hat es einen Sinn, denn Rosen vor Rebgärten sind mehr als nur Zierde. Sie sind ein Frühwarnsystem mit Stil. Denn die empfindlichen Blüten reagieren schneller auf Pilzkrankheiten wie Mehltau als Rebstöcke, was dem Winzer wertvolle Zeit verschafft, auch wenn es manchmal nur 1, 2 Tage sind. So wird die Rose zur Diva mit Doppelfunktion. Schön anzusehen und stets einen Schritt voraus. Tradition trifft Technik. Denn was früher überlebenswichtig war, bleibt heute ein charmantes Symbol für Aufmerksamkeit im Detail. Und ganz ehrlich, ein Weingarten mit Rosen am Rand zeigt, hier arbeitet ein Weingärtner mit Weitsicht, nicht nur mit Hektar. Und es gibt einen Ort, an dem Rosen perfektioniert werden und Reben atmen dürfen. Es ist die Geschichte von Pico Macario. Dort, wo die Erde rotbraun leuchtet und der Wind den Geschmack von Eisen, Kalk und Hitze mit sich trägt, beginnt die Geschichte eines Weins, der nicht gemacht wurde, um zu gefallen, sondern um zu erzählen. Mambaruzzo, ein Flecken in Monferrato, ist nicht laut. Er ruht in sich wie ein alter Hirte, der seine Hügel kennt, seine Trauben, seine Stürme. Und genau hier, in diesem stillen Zentrum des Barbera-Dasti-Gebietes, gründeten zwei Brüder 1997 das Weingut Pico Macario auf den Knochen und Vision ihres Großvaters Carlo. Es war kein Paukenschlag, sondern stille Entschlossenheit. Pico und Vitaliano Macario kauften 70 Hektar in einem Stück, was in Piemont keine Selbstverständlichkeit ist. Und sie pflanzen dort nicht nur Reben, sondern auch 4.500 Rosenstöcke. Je einen an jede Rebzeile. Wer ihre Geschichte liest, könnte glauben, hier ging es um Romantik. Doch was sie antreibt, ist Konsequenz. Den Brüdern geht es nicht um Tradition. Ein Beispiel, sie arbeiten mit der Universität Turin zusammen, um moderne Kellertechnik zu entwickeln. Nicht um Geschichte zu verneinen, sondern um sie zu veredeln. Und ein perfektes Beispiel dafür ist ihr Barbera d'Asti Lavignone. Ausgebaut in Edelstahl, temperaturgesteuert, präzise. Denn sie wollten keinen Barbera, der sich breit macht, sondern einen, der führt. Und die Welt nahm Notiz. Der Gambero Rosso verlieh dem Lavignone mehrfach 3 Gläser. Nicht, weil er lauter war als andere, sondern weil er klarer sprach. Was die Macarios taten, war ein seltenes Kunststück. Sie bewahrten das Herz des Piemont, während sie ihm ein neues Gewand nähten aus Edelstahl, Glasfaser und Mut. Und inmitten dieses technischen Fortschritts Rosen. Immer wieder Rosen. Kein Etikettenschwindel, eine Philosophie. Es gibt Weine, bei denen man zuerst den Stahl schmeckt, bevor man zur Frucht kommt. Und es gibt Weine, bei denen der Ausbau im Edelstahl wie ein reines Tuch wirkt, auf dem sich das Bild der Rebsorte ungestört entfalten kann. Lavignone 2023 gehört zur zweiten Kategorie. Er besteht zu 100% aus Barbera, der dicken, farbkräftigen, oft unterschätzten Rebsorte des Piemont. Und zwar nicht irgendein Barbera, sondern selektiertes Lesegut von 54 Hektar Weinbergen rund um Mambaruzzo. Ton- und lehmhaltige Böden bestimmen hier das Fundament. Böden, die Wasser halten können, wenn die Sonne brennt und die Kühlung liefert, wenn der Wind aus dem Norden kommt. Böden, die keine Dramatik suchen, sondern Tiefe. Die lesen natürlich per Hand. Jede Traube wird geprüft, selektiert und verstanden. Dann erfolgt eine sanfte Pressung. Eine 10- bis 12-tägige Mazeration und eine temperaturgesteuerte Gärung im Edelstahltanks. Keine Holzaromen, keine Maskerat, nur Traube, Zeit und Temperatur. Die Reifung geschieht auf der Feinhefe 9 Monate lang. Die Hefe bleibt. Sie wird nicht entfernt, sondern begleitet. Sie gibt dem Wein nicht nur Struktur, sondern leise Töne von Brotkruste, Textur und Tiefe. Danach folgen 4 Monate Flaschereife. Es ist nicht zu viel, es ist genau richtig. Denn dieser Wein will nicht warten, er will sprechen, jetzt. Und dann im Glas erscheint kein Orchester. Es erscheint ein Quartett. Pflaume, Kirsche, Brombeere und ein Hauch von Kräutern. Vanille vielleicht, aber nur, wenn du lange suchst. Die Säure ist lebendig, nie scharf. Die Tannine sind präsent, aber höflich. Der Körper? Mittelkräftig, geschmeidig, fast seidig. Mit 14 Volumenprozent bringt er das Gewicht mit, was man im Glas spüren möchte. Aber nie wie ein Muskelprotz. Eher wie ein Läufer, kontrolliert, kraftvoll, elegant. Der Lavignon ist ein Wein, der nicht zwischen Alltagsfreude und Anspruch entscheiden muss. Er kann beides, er ist beides. Und du kannst ihn trinken. Du kannst ihn jetzt genießen, du kannst ihn in 10 Jahren trinken. Er wird sich nicht beschweren. Aber er wird dir erzählen, wie gut der Barbera klingen kann, wenn man ihn nicht mit Holz die Stimme verstellt. In einer Welt voller Barbera ist der Lavignon in 2023 wie eine Stimme, die nicht lauter, sondern deutlicher spricht. Und du kennst das, Barbera, die ewige Nummer 2. Der Wein, der Bauern, der Begleiter, der Alltagskäse. Lange Zeit verkannt, zu säurelastig abgestempelt, als rustikal verspottet, als zu leicht für die schweren Tische des Ruhms. Und dann kommt ein Wein wie dieser. Und erinnert dich daran, dass Unterschätzung nicht das Ende einer Rebsorte, sondern oft ihr Anfang ist. Der Lavignone will nicht exotisch sein. Er will nicht beeindrucken. Er will berühren. Vielen Dank für das Erlebnis. Dem Hause Pico Macario und dem deutschen Importeur. Dem Handelshaus Segnitz. Ist für dich Wein nur trinken oder ist Wein auch Essen? Also, weil du vorhin gesagt hast, ein Essen ohne Wein, da fehlt dir etwas. Das ist wahrscheinlich auch so eine gewisse, ja, eine gewisse Gewohnheit, dass man das miteinander kombiniert. Aber ist es so, dass du, wenn du ein Essen hast, dir immer einen Wein dazu vorstellst oder musst du einen Wein mit dem Essen abstimmen? Also, wie differenzierst und separierst du da oder vereinigst du da? Wie verbissen siehst du das oder wie locker siehst du das?
Verbissen ist ja immer nie schön. Mhm. Ich sehe es eigentlich locker, aber ich finde immer, man muss es das jeden Tag wert sein, dass wenn man sich ein gutes Essen macht, und gutes Essen muss nicht teuer sein. Das kann eine ganz einfache Suppe sein oder irgendwas Leckeres. Mhm. Sich dazu den passenden Wein auch auszusuchen. Und dadurch entwickelt sich ja auch was in einem selbst. Und auch gehen mit mir da die Fantasien auch durch und ich probiere es dann tatsächlich auch nach und wunderbare Erlebnisse in Verbindung Wein und Essen. Wir sind ja eine jugendfreie Sendung, also mein guter Berater und guter Freund, dem habe ich mal ein Maximin Grünhaus mit einem Himbeer-Paprika-Sorbet gegeben und beides einzeln zu probieren. Und da hat er gesagt, nee, also der Wein ist mir zu süß. Und das Himbeer-Paprika ist mir zu sauer. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt probierst du beides gleichzeitig. Mhm. Und dann sagte er, das ist jetzt ein Orgasmus im Mund. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, da haben wir doch alles richtig. Ja, und er erzählt heute noch von dieser Symbiose und sowas entsteht, wenn man sich in Gedanken darüber macht, was denn mit einem passiert. Und ich glaube, dass wir auch gerade in der jetzigen Zeit viel zu wenig unsere Sinne schärfen. Wir sind in einer sehr medialen Welt unterwegs, mit sehr viel Technik, mit sehr viel, es wird einem alles vorgegeben und man erlebt seine Sinne viel zu selten und die kann man ganz gut erleben bei gutem Essen und bei gutem Wein. Ja. Mhm. Und wenn das noch zusammenpasst, dann ist das wunderbar. Und meine Frau und ich suchen uns zum Beispiel auf Lokale nach der Weinkarte aus und nicht unbedingt nach dem Essen. Mhm. Ja. Weil ich sag, was hilft mir das, wenn der gut kocht und ich habe keinen Wein dazu? Das ist ja, da fehlt ja wie beim Salat der Essig. Ne? Also da fehlt irgendwas. Ne?
Ja. Ist sonst irgendwas dabei für dich wichtig, wenn du rausgehst und du genießt guten Wein im Lokal oder bei dir selber im Lokal? was den Service angeht? Also magst du es lieber, wenn du dir, keine Ahnung, selber nachschenken kannst? Möchtest du, dass dir nachgeschenkt wird, weil du halt einen Mehrwert im Lokal bezahlst? Hast du einen Anspruch an gewisse Gläser? Möchtest du, dass der Wein dekantiert, gelüftet wird? Oder sagst du, nee, eigentlich ist Wohlfühlen egal wie wichtig und ich finde schon meinen Weg.
Also da ist mir das Wohlfühlen, außer ich wäre jetzt bei einer Weinprobe, da lasse ich mir gerne einschenken. Oder bin auch mal in einem Sternerestaurant, dann lasse ich mir auch gerne einschenken. Aber was ich gar nicht mag, ist, wenn mein Wein verschwindet. Der soll schön am Tisch bleiben, den ich mir ausgesucht habe. Und ich finde, man sollte nicht zu viel Tamtam rummachen, sondern man sollte einfach wie der Betrachter eines Bildes, lass dem Gast seine Gefühle bei dem Wein, bevormunde ihn nicht zu sehr und erzähle ihm jetzt nicht irgendwas von diesem Wein, sondern lass ihn selbst wirken. Dann hat man auch das größere Erlebnis. Ja, man hat den Gast nicht überrumpelt. Das finde ich eigentlich schöner. Ja. Weil wir lassen probieren, ohne den Zwang, dass das irgendwie nehmen muss. Ja, also ich mache manchmal abends 4, 5 Flaschen auf, in der Hoffnung und aber spür's auch, dass die heute Abend getrunken werden könnten. Und dann lasse ich gerne Leute daran teilhaben, die gar nicht diesen Wein wollten, aber um es einfach mal zu probieren. Und bin dann natürlich sehr glücklich, wenn sie noch nach dem Glas fragen. Ne?
Aber du lässt immer erst probieren. Also du schenkst nicht einfach ein, stellst das Glas hin und sagst, Riesling.
Wir haben also auch alle Mitarbeiter tun das. Wir haben immer Gläser auf den Tischen. Und wir kommen immer mit der Flasche an den Tisch, zeigen das und lassen auch vorher nochmal kurz probieren, weil ich sage dann auch, wenn er euch ja nicht schmeckt, dann haben wir beide nichts davon. Also probiert und in der Regel nehmen auch 90% den Wein, den sie sich ausgesucht haben. Aber ist doch ganz schön, wenn man den vorher probieren kann. Vielleicht denkt man an einen Silvaner und auch ein Silvaner kann sehr unterschiedlich sein. Mal kommt er aus Rheinhessen, mal kommt er aus Franken. Und wenn jemand jetzt einen rheinhessischen Silvaner sich vorstellt und bestellt einen fränkischen, dann sollte er ihn vielleicht vorher probieren, damit er guckt, ob er mit dem Unterschied leben kann. Und dann haben beide Seiten profitieren davon. Ne?
Bin ich ganz
Weil
doll
wenn
bei
er
dir.
den
Also ich
falschen
finde
Wein im
es total schade, wenn man
Glas hat,
einfach
dann
ein.
trinkt er auch kein zweites. Ne?
Ja. Nee, bin ich ganz doll bei dir. Finde es auch total schade, wenn man einfach ein Glas hingestellt bekommt und keine Art von Wahlmöglichkeit hat. Oder nicht jeder Gast kann sich ja so stark artikulieren, dass er seinen Geschmack explizit beschreiben kann, beziehungsweise nimmt es manchmal eben der Kellner, der Sommelier nicht entsprechend wahr oder interpretiert es anders. Und dann bekommt man ein Glas serviert, was man einfach gar nicht haben möchte. Und eben auch, was du erwähntest, der Gang mit der Flasche zum Gast, dass man einfach sieht, was man eingeschenkt bekommt, das am Gast eingeschenkt wird, dass man das Etikett sieht. Zum einen gibt es dem Gast die Möglichkeit, sich daran zu erinnern, was ich eben sehr, sehr schön finde, weil wir alle visuelle Menschen sind und das dann eben auch wiederum in Verbindung mit dem Wein abzuspeichern, dass man den Wein schmeckt, das Bild von dem Etikett halt im Kopf hat und sich viel intensiver an den Wein erinnert, als wenn man rein irgendwie das Glas hingestellt bekommt, weil dann wird der Wein anonym.
Schön, dass du das erwähnst, weil mir passiert das öfter, dass dann jemand nach 8 Wochen wiederkommt und sagt, ah, ich habe bei Ihnen einen Riesling getrunken. Aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber ich weiß noch, wie er aussieht. Und dann habe ich gesagt, dann gehen Sie einfach durch den Laden, Sie werden ihn finden. Und ja, und das ist der Vorteil, wenn du die Flasche zeigst. Ja, die sagen, jetzt nehmen wir Weingut Peter, die haben meistens einen Bär vorne drauf. Und dann weiß ich, wenn er einen Sauvignon Blanc getrunken hat und ein Bär ist im Spiel, dann weiß ich, das ist der Sauvignon Blanc vom Peter. Und das ist doch dann schön, ne?
Jetzt hast du ja schon relativ viel hinter dir. Hättest du noch den Wunsch vor, dir ein Winzer zu werden? Also wäre das mal noch eine Option oder sagst du, nee, dafür gibt es genügend andere, gerade hier in der Region, das sollen die mal machen?
Ich hatte das ja mal erwähnt mit meiner Großmutter und dem Weingut Oberstleutnant-Liebknecht.
Ja.
Leider Gottes ist da die Erbfolge nicht so gelaufen, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich hätte das gerne in Erbpacht übernommen, hatte auch mit dem alten Fritz da immer mal so drüber gesprochen. Jetzt aus der jetzigen Perspektive und wenn ich gerade auch die Momentaufnahme bei den Winzern so sehe, wer als Quereinsteiger jetzt nochmal ein Weingut selbst zu machen, käme für mich nicht in Frage. Aber was wir eh schon machen, ist, dass wir unter einem Eigenetikett Weine verkaufen, die ich in Zusammenarbeit mit dem Winzer praktisch kreiere nach meinen Vorstellungen. Und wenn das dann passt mit den Vorstellungen des Winzers und dem, was er im Fass oder im Tank hat, und dann kommt auch was Großartiges dabei heraus.
Was heißt kreieren? Das heißt, du gehst durch den Weingarten und entlaubst selber und liest mit selber und
Oh, das
bestimmst den Gießegrad.
würde ich ja gerne machen.
Ja.
Haben wir auch schon gemacht. Also dann bediene mich tatsächlich dann, wenn der Wein geerntet ist, und dann probieren wir an den Fässern, was für mich in Frage kommt, und dann kann man das immer noch ein bisschen dosieren über Restzucker oder auch keinen Restzucker, und gibt so eine Vorstellung ein. Gib mal ein Beispiel. Dadurch, dass wir die Pinser machen, sind wir natürlich auch sehr mediterran angehaucht, und einer der Lieblingsweine in Deutschland ist nun mal der Primitivo, der so eine ähnliche Rolle spielt, eigentlich auch so ein bisschen wie der Dornfelder damals. Die wenigsten erinnern sich, warum Dornfelder eigentlich so erfolgreich wurde. Es gab ja so eine Herzstudie aus Frankreich, und dann haben alle gesagt, wenn du mehr Rotwein trinkst, dann ist es fürs Herz besser. Ja, und dann kam der Dornfelder. Das war für mich dann so diese Notlösung, weil die hätten als Weißweintrinker mit einem Spätburgunder oder mit einem Portugieser oder mit einer anderen Rebsorte Schwierigkeiten gehabt. Die meisten Deutschen lieben leider ja eher so einen Rotwein ohne Ecken und Kanten. Das war dann schön der Dornfelder, der ist schön mit seinem Kirscharomatik durchgelaufen. So, jetzt haben wir natürlich sehr viel Primitivo verkauft, und ich habe gesagt, Mensch, wir müssten doch was machen können. Was schmeckt wie ein Primitivo, oder was so in der Stilistik wie ein Primitivo ist. Und da haben wir dann eine sehr schöne Cuvée gemacht aus Lemberger oder auch modern Blaufränkisch und einem Cabernet d'Orsa aus, den haben wir aus 10 Fässern, haben wir da ausgewählt, welche 3 Fässer für das Cuvée in Frage kommen, haben das dann schön eingestellt, auch mit einem wesentlich niedrigeren Restzucker, auch weniger Alkohol als der Primitivo, und haben damit was sehr schönes kreiert. Der Wein war ein Jahr auf dem Markt und ist jetzt auch ausverkauft.
Manchmal auch eine schöne Möglichkeit, einfach den Gästen zu zeigen, man muss sich nicht daran festklammern, was man vielleicht irgendwann mal probiert hat und irgendwie für, keine Ahnung, gut befindet, sondern dieses Links und Rechts schmecken und dass man mit völlig, also Cabernet d'Orsa und Blaufränkisch oder Lemberger kommt man ja nicht in erster Linie drauf, sondern da braucht man entweder sehr viel Geschmackserfahrung, Weinerfahrung oder eben eine gewisse Kreativität, um zu sagen, hey, eigentlich hängt ihr euch nicht an Süditalien, hängt euch nicht an der Rebsorte auf, sondern es sind die verschiedenen Geschmackselemente, vielleicht die Aromkomponenten, die ihr ganz gerne mögt. Und das können wir euch so oder so bieten und teilweise mit interessanteren Parametern, also sprich weniger Alkohol und eben auch weniger Restzucker, der ja oftmals relativ stark in vielen Primitivis integriert sind. Heißt es eigentlich Primitivi als Mehrzahl? Das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich,
Ich
ne?
glaube, Primitivos.
Primitivo
Also,
ist auch. Jetzt
ja.
habe ich eine Aufgabe für
Ja,
heute, Samuel.
das ist natürlich auch verrückt, wenn wir nur den Cabernet d'Orsa abgefüllt hätten, wären wir dem Primitivo noch ähnlicher geworden. Aber das hätte mir nicht gereicht, weil ich wollte ja zeigen, dass man auch da noch eine Finesse reinbringen kann. Ich habe das vorhin mit der Salatsoße und dem Essig erzählt. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass der Cabernet d'Orsa auch sehr rund und gefällig ist und einem höchstwahrscheinlich im Mund auch relativ schnell müde werden lässt. Und durch den Blaufränkisch mit seinen pfeffrigen, knackigeren Aromen und auch seiner Säure ist der wie der Essig in der Salatsoße, wenn man den wohl dosiert da reingibt, und zum Essen dann natürlich auch wesentlich bekömmlicher.
Wie hast du das alles dir greifbar machen können? Gab es da mal ein Vorbild? Gab es einen Mentor? Gab es jemand, der gesagt hat, Thomas, setz dich hin, lerne das und das? Oder wie ist das bei dir so, ja, so handfest geworden?
Die meisten Dinge sind tatsächlich von mir selbst auch entstanden, aber auch geprägt durch Mitarbeiter. Ich meine, in diesem langen Leben, ich kann die Köche nicht mehr zusammenzählen, aber es waren bestimmt über 500.
Oh.
Und da waren auch viele dabei, die sehr gut gekocht haben, und hatte sehr gute Begegnungen und längere Zeiten mit Köchen aus der Drei-Sterne-Gastronomie gehabt. Und da ich weder das eine noch das andere fertig gelernt habe, ich habe mal Koch angefangen zu lernen, habe dann aber wieder umgeschwenkt, habe Abitur gemacht, habe ich mir vieles selbst beigebracht und ich habe halt so eine Auffassungsgabe. Ich habe oft in der Küche dann die Schnippelarbeiten gemacht und habe geguckt, was die Sterneköche gerade so machen. Und habe dann im stillen Kämmerlein das wiederum ausprobiert und habe dann gesagt, das ist ja gar nicht so schwierig, man muss nur wissen, wie es geht. Ne? Und das sage ich ja den meisten Grillern. Deutschland ist ja so eine Kochen mit Lava am Grill Gesellschaft, ja. Da habe ich gesagt, ihr vergewaltigt oft das Fleisch mit viel zu übertriebener Hitze und viel zu kurzen Garmethoden. Ja, und die Sterneküche, die lässt ja die Sachen so ein bisschen in Ruhe, ja, lässt garen oder lässt auch ein Fleisch nach dem Grillen noch ein bisschen liegen. Und wenn man sich damit beschäftigt, das ist ja ein, es war ja mal ein lebendiges Tier und es ist ja voller Adern und von allem, das braucht Ruhe und dann wird es ja alles sanfter und ja, es war, und dann fängst du an zu probieren, wie schmeckt das, wie schmeckt das mit dem Wein. Wenn du mit so vielen Mitarbeitern da bist, bin ich mit einer Flasche Wein rein. Wir haben irgendwas Neues für die Tageskarte gekocht und haben gesagt, so, jetzt gucken wir mal, welcher Wein harmoniert am besten damit. Und je mehr du probierst, das sage ich auch jedem, es geht nur übers Probieren. Ja, man kann Wein, ja, man kann Weinbücher lesen. Das ist, ja, nee. Es ist schön, ja, aber du musst es erleben. Ja.
Wein lebt aus der
Und ich habe,
Praxis und aus dem Probieren, aus dem Trinken. Ja.
ja. Und jeder kennt den Urlaubswein, ja. Ja, ich habe auch immer gern die Geschichte vom Vino Verde erzählt, der mir so toll geschmeckt hat bei 34 Grad an der Algarve. Und ja, dann nimmst du halt mal zwei Flaschen mit nach Haus, dann vergisst du die im Keller, dann wird's Herbst und du denkst, ah, wir haben doch noch so einen Wein im Keller da, den haben wir noch mitgebracht. Und dann denkst du, boah, hat der dir wirklich geschmeckt? Ja, es ist ein anderer Ort, es ist ein anderes Gefühl und es war ein ganz anderes Essen dazu. Ja. Und deswegen muss es erleben und spüren. Ja.
Was wahrscheinlich bei dir auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du genau den richtigen Laden am richtigen Ort gefunden hast und mit der richtigen Person, mit dem richtigen Wein eine ganz eigene Atmosphäre inszenierst.
Ja, und auch da kommt die Erfahrung der letzten 40 Jahre mit dazu. Man, ich finde ja immer das Schöne, man lernt nicht aus, wenn man das tue, ja. Und wenn man Dinge, und das ist auch ein Tipp für den einen oder anderen gastronomischen Zuhörer, auch für vielleicht den einen oder anderen Kollegen, Dinge, die wir vor 30, 40 Jahren gemacht haben, die sind heute nicht mehr so aktuell. Und die Zeiten drehen sich und man muss auch ein bisschen mit dem Gast gehen und dann holt man die auch ab, wenn man der Zeit anpasst. Ja, es ist vieles, was man früher gelehrt hat, wie rum eine Gabel liegt, ist eigentlich, sag ich mal, scheißegal. Ja, wenn das Gefühl nicht stimmt, dann ist es egal, ob die Gabel rechts oder links liegt. Ja. Viel wichtiger, was geht an Gefühlen und Emotionen raus und das ist ja was, was wir auch brauchen und suchen. Ja. Und vor allen Dingen, es schärft ja auch unsere Sinne, bevor sie ganz verschwinden. Ne?
Es ist nichts wie ein perfekter Rosé. Denn Rosé kann vieles, was andere Weinfarben auch können. Aber andere Weinfarben können nicht, was Rosé kann. Was das ist? Vielleicht ein bisschen Prosa am Anfang, denn das hat sich der Rosé verdient. Und wir fühlen es, wenn wir die Segel setzen und durch die sonnendurchfluteten Weiten des Languedoc-Roussillon reisen, wo die Winde des Mittelmeers die Reben wiegen und die Erde Geschichte von Jahrhunderten flüstert. Hier? In diesem Land der Kontraste, wo die Sonne brennt und das Meer kühlt, wurde ein Wein geboren, der nicht nur den Gaumen, sondern die Seele berührt. Le Reflet Secret Rosé von Le Jamel. Ich weiß, klingt ein bisschen dick aufgetragen, aber dieser Rosé ist nicht einfach nur ein Tropfen. Er ist ein Epos, gewoben aus einer ganz eigenen Leidenschaft, aus Terroir und dem unerschütterlichen Willen, die verborgenen Schätze des Languedoc zu enthüllen. Und genau das erklärt sich in den nächsten Minuten. Also begleite mich auf einer Reise durch die Geschichte, seine Entstehung, seine unvergleichliche Seele. Stellt euch zwei Weinseelen vor. Catherine und Laurent Delaunay. Beide, in Burgund aufgewachsen, haben sich in Kalifornien kennengelernt, waren dort von der Art, Wein zu definieren, komplett begeistert und suchten, weil das Burgund einfach so teuer war, eine neue Heimat, wo sie ihre Leidenschaft mit der Authentizität, ähnlich wie man sie in Burgund findet, mit der Globalität, in der Inszenierung von Wein, wie sie es in Kalifornien kennengelernt haben, integrieren. Dem Languedoc-Roussillon. Sie wollten die Geheimnisse dieser Region in Flaschen fangen, sagte Catherine Delaunay. Und zeigen, dass der P-Doc Weine von Weltklasse hervorbringt. Mit 4 Generationen Weinbautradition im Gepäck gründen sie Le Jamel. Ein Weingut, das Nachhaltigkeit und Innovation verbindet. Ihre Philosophie ist klar. Jeder Wein soll die Vielfalt des Terroirs widerspiegeln. Von den sandigen Küsten bis hin zu den kalkigen Hügeln. Seit 1991 hat Le Jamel die Region auf die globale Bühne gehoben. Mit Weinen, die sowohl Kenner als auch Genießer begeistern. Der Le Reflet Segre Rosé ist ihr jüngstes Meisterwerk. Ein Tribut an die Schönheit des Languedoc und die Kunst des Weinmachens. Und dieser Roséwein vereint in der Tat das Beste aus zwei Welten. Also sprich, der Erkenntnis der neuen Welt, der Authentizität der alten Welt. Der Frische und der Leichtigkeit des Weißweins mit der Frucht und der Struktur des Rotweins. Er schafft es, aromatisch expressiv zu sein, ohne schwer zu wirken. Der Le Reflet Segre Rosé 2023 ist ein Kunstwerk, gefertigt aus einer Cuvée von Grenache, Mourvèdre, Cinsault und Syrah, handverlesen von 3 Terroirs des P-Doc. Die fruchtbare Ebene von Béziers, die sandigen Böden von Etandetau und die kalkhaltigen Hänge von Narbonne. Die Trauben werden direkt gepresst, um eine blasse, perlmutartige Farbe zu erzielen und bei 15 bis 18 Grad in Edelstahltanks fermentiert, um die Frische zu bewahren. 6 Monate Reifung auf der Feinhebe verleihen ihm eine cremige Textur. Und mit 12,5 Volumenprozent, ja, 5,8 Säure und nur 2 Gramm Restzucker bietet er eine perfekte Balance. Auch eine Balance zwischen Charme, Frische, Authentizität und Trinkfreude. In der Nase saftige Erdbeeren, aber nicht irgendwie bonboniert oder überfruchtig, Grapefruit. Ein Hauch von Kräutern, gefolgt von einer lebendigen Säure und einem langen mineralischen Abgang. Ein Rosé, der Frische und Komplexität vereint. Dieser Rosé ist einer, den man in der Jugend genießen, aber spielend auch 3 bis 5, ja sogar 10 Jahre zur Seite legen kann. Und warum ist dieser Wein nun mehr als ein Rosé? Es ist ein Spiegel des Gebietes. Denn man hat auf der einen Seite die Wärme des Mittelmeers, auf der anderen Seite die kühle Präzision der Gebirgslandschaft. Mourvèdre, die geheime Zutat, verleiht ihm eine aromatische Tiefe, die ihn von anderen Rosés abhebt. Dieser Wein ist wie ein verborgener Schatz, sagt Catherine Delaunay. Er enthüllt die Vielfalt des Terroirs in jedem Schluck. Im Vergleich zu den oft leichteren Provence-Rosés oder den fruchtbetonten Weinen anderer Regionen bietet Le Reflet Segre eine seltene Balance. Frisch, aber komplex. Zugänglich, aber raffiniert. Und das Besondere, dieser Rosé ist kein Nachahmer. Er ist ein Original. Und reflektiert die moderne und authentische Eleganz des Languedoc. Die Region, die mit 42.800 Hektar eine der größten der Welt ist, hat sich seit den 90er Jahren von einem Massenproduzenten zu einem Zentrum für Qualitätswein mit sehr viel Authentizität und Typizität entwickelt. Und Le Reflet Segre Rosé ist ein stolzes Beispiel dafür, wie internationale Rebsorten durch das Terroir des Languedoc eine neue Identität gewinnen. Vielen Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz. Kann das nur Wein in deinem Bewusstsein, in deinem Leben, oder gibt es da noch andere Getränke, die ähnlich interessant, attraktiv sind? Also könnte das Apfelwein, könnte das Spirituosen, könnte das Sake oder was auch immer, oder Tee oder Kaffee oder Milch, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das kann eigentlich fast Ähnliches wie Wein?
Wir sind ja momentan auch, es ist ja nicht nur vorgeschrieben, weniger zu trinken. Dadurch entwickeln sich ja momentan viele Projekte mit alkoholfreiem Wein.
Ja.
Und da gibt es für mich sehr, sehr spannende Erlebnisse. Hatte ich jetzt gerade vor kurzem mit einem Weingut hier sogar aus Altay, mit dem Weingut Heiligenblut, die auch auf Bedarf eines Händlers nach Norwegen was Alkoholfreies aus Trauben kreiert haben, was aber natürlich auch verändert wurde. Und auch da wieder schön bei der Geschichte, in der Rezeptur dieses Getränks spielt dann wieder ein Koch aus dem Sterne-Restaurant mit. Und der hat praktisch die Trauben verfeinert mit Ingwer und ähnlichen Zutaten. Und ich habe das jetzt, der alkoholfreie Wein nennt sich Rosa. Habe das jetzt vor 3 Wochen gekostet. Und da habe ich gesagt, das könnte spannend sein, wenn mich heute einer fragt, ob man eine Weinprobe mit alkoholfreiem Wein machen kann. Ja? Weil das hatte Finesse, was nicht schön ist, wenn jetzt jeder anfängt, seinen Traubensaft mit Kohlensäure aufzuspritzen und dann denkt, er macht damit einen alkoholfreien Wein. Ja, ob man das braucht, das weiß ich nicht. Ne? Also wenn man sich einen Gedanken über ein Getränk macht, finde ich das wunderbar. Oder ich erzähle mal ein Erlebnis aus ganz jungen Jahren mit einem sehr großen Winzer aus Portugal. Das ist der Dirk Niepert, der damals gerade das Weingut oder das Portweingut von den Eltern übernommen hatte und der auch noch relativ jung in seiner Karriere war und ich sollte dazu eine Weinprobe machen. Jetzt hatte ich bis zu dem Punkt nur den Portwein gekannt, den es damals tatsächlich auch in Deutschland im Ausschank gab. Und habe gesagt, oh, Portwein, das ist nicht meins. Und dann habe ich Dirk Niepert auf meiner Treppe in der Weinstube, haben wir uns unterhalten und er hatte seine Flaschen dabei und er gab mir das zu probieren und dann habe ich gesagt, ach, das ist Portwein. Dann habe ich vorher keinen getrunken. Und das war so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, wow, was kann man aus diesem Getränk alles machen, wenn es nicht industriell hergestellt wird, sondern wenn auch dort eine Leidenschaft für was da ist. Wir haben dann ein wunderbares Menü kreiert und sind bis zum heutigen Tag noch in Kontakt. Hab dann auch miterlebt, wie er seine ersten Weine gemacht hat, weil er auch Grenzen gesprengt hat und hat gesagt, ich verstehe nicht, warum haben wir 4 Generationen nur Portwein gemacht. Wir haben da auch Trauben, wir können auch Wein davon machen. Ja? Und er macht auch mittlerweile, wie man weiß, sensationelle Weine und ist für das Gebiet in Portugal heute ein absoluter Botschafter.
Ja, also diese Wandlung, die das Gebiet auch erfahren hat, auch die Anerkennung, die Portwein jetzt in neuerdings noch mal ganz, ganz neu definiert erfährt, ist großartig. Und manchmal sind es die Personen, die dahinter stehen. Ihr habt es in Rheinhessen ja ähnlich, dass also die Wandlung, die dieses Gebiet vollzogen hat in den letzten 20, 30 Jahren von eigentlich vom absoluten Billigweinlieferant, wenn ich so an die 95er Jahre denke, bis hin zu den teuersten, anerkanntesten, ja, meistens Riesling, teilweise sogar Rotwein in der Welt. Also gibt es da eine Persönlichkeit, wo du sagst, dem müsste man unbedingt Tribut zollen? Also welche Persönlichkeit in Rheinhessen hat für dieses Gebiet unglaublich viel getan, auch in dem Wissen, dass jede Nennung andere ausgrenzt, eine Liste immer von den nicht genannten lebt. Also es ist ja bestimmt eine Vielzahl, aber wer hat dich besonders beeindruckt in seinem Schaffen, Tun, Sein?
Das ist tatsächlich das Weingut Keller und das muss man auch einfach so benennen, weil ich kenne auch die Anekdoten aus den 80ern, die 70er, wo der Papa von Klaus Peter angefangen hat mit einer grünen Lese. Und dann haben sie hier in Rheinhessen gesagt, da ist einer in Flörsheim-Dalsheim, der ist total bekloppt. Der schmeißt die Hälfte der Traube weg. Da bleibt ja gar kein Brie übrig. Also ich übersetze es gleich, da bleibt keine Brühe übrig.
Ja.
Brie hat man damals, also das Rheinhessisch für Brühe, hat man den Wein genannt. Naja, allein daraus kann man schon ableiten, welcher Stellenwert da war.
Ja.
So, und dann haben die natürlich ihn immer wieder beobachtet und haben dann auf einmal festgestellt, dass der liebe Herr Keller für eine Flasche mehr bekommt, als sie für einen ganzen Hektar. Und das war wirklich so eine Wandlung in Rheinhessen. Und viele, mit denen ich heute zusammenarbeite, waren zumindest wenigstens zu einem Praktikum, die meisten sogar zur Ausbildung dort. Und auch heute erlebe ich immer noch faszinierende Blicke von Asiaten, die dort sind, die einfach dieses Weingut erleben wollen. Und wie das bei guten Köchen ist, die hinterlassen ja auch Spuren und Auszubildende, so hat er hier doch, ja, er hat hier doch schon ein Fundament gelegt, an dem sich alle auch aufrichten können, ja.
Und ist ein Teil von dem Gebiet oder jetzt völlig autark und große Mauer, keiner kann hin oder redet ihr noch miteinander?
Wir reden alle miteinander und wenn ich sehe, wie Klaus-Peter heute junge Winzer protegiert, sie unterstützt, ihnen Ratschläge gibt und sich freut, wenn ehemalige Schüler einen Wein machen, der ihn total verzaubert, dann ist es doch was ganz, ganz Tolles. Das ist überhaupt eine Wandlung, die Rheinhessen vollzogen hat, weil diese Handvoll Winzer, als ich angefangen habe, die einigermaßen Wein machen konnten, die haben mit keinem darüber gesprochen. Und heute ist das wunderbar. Also ich habe, mir wurde das öfter zu Ehre, deswegen glaubt ihr auch ein ganz guter Winzer geworden. Ich wurde oft als Gastronom zu Verkostungen eingeladen, wenn die Jungweine verkostet wurden und fand das total faszinierend, dass dann so die älteren, erfahrenen, die jüngeren ehrlich die Meinung gesagt haben und ihnen gesagt habe, guck doch mal, mach's doch mal so oder probier mal hier meinen Wein, guck mal jetzt, wie deiner dazu ist und vielleicht könntest du mal das machen. Das ist doch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ja. Und so sehe ich auch kein bei uns in der Gastronomie, ist, wenn jetzt in Alzey noch zwei Weinläden eröffnen würden, ich würde Hurra schreien und würde sagen, oh, da kommt jetzt Konkurrenz. Nein, da kommen vielleicht noch welche, die so ähnlich ticken wie ich und dann machen wir da ein Mekka des Weins aus dieser kleinen Stadt. Ja.
Finde ich auch,
So
dass
ist es
man
ja in
gemeinschaftlich
Rheinhessen
das
auch
Ganze
entstanden.
bereichern kann und einfach dann anders fokussieren kann. Und ja, Leute kommen dann noch lieber nach Alzey und trinken heute bei dir und morgen bei den Kollegen vielleicht ein Gläschen Wein und man entwickelt sich gemeinschaftlich und tauscht sich aus. Und ja, und dieser Austausch der Winzer, ich glaube, es ist teilweise auch so eine Erkenntnis oder eine Erscheinung auch der neuen Zeit so ein wenig mit eben Sachen, was wir gerade machen, wie Podcast. Das ist jetzt keine Ahnung, der Philipp Wittmer mit seinem Born to be Wine Podcast auch sehr
Ja.
viel preisgibt, erzählt, Winzer einlädt, zum Reden animiert. Also da auch große Empfehlung von uns, wenn man so Winzer mal aus der ersten Hand erzählen hören möchte, dann würde ich das unbedingt empfehlen. Das sind
Das ist
ja
ein
auch so
wunderbarer Podcast. Ich kenne auch die,
Denise Mikülski.
genau, die auch das Ganze moderiert und weiß auch, wer filmt und sind auch frühere Freunde und finde den Podcast wunderbar und ich kann aber jedem nur empfehlen, immer mal, wenn so manche dann sagen, wow, der Winzer ist so oder der ist so, dann sagt, oh, nee, da liegt ja vollkommen falsch. Wir müssten einfach mal kennenlernen, ne? Und dann wisst ihr, wie der Mensch tickt. Das sind ja auch irgendwie alles Typen, ob der Daniel Wagner ist, der Battenfeld Spanier, der HO und wie sie alle heißen, das sind ja alles oder auch ein Stefan Winter oder Jochen Dreisigacker, das sind ja Typen, ja. Die machen das alle schon super, ja.
Aber die Erkenntnis, dass Winzer eben davon profitieren können, sich auszutauschen, ist ja auch nicht nur ein Rheinhessen-Phänomen, das ist ja an der Mosel oder teilweise im Rheingau, im Badischen genauso, wo man sagt, ja, davon leben wir und manchmal sollten sich Gastronomen Scheibchen davon auch abschneiden, von eben auch dieser Entwicklung der Winzer.
Ja, überhaupt auch die Menschen überhaupt. Man kann immer nur von anderen Menschen lernen. Ja? Und ich sage, ich bin auch geprägt worden durch ganz viele Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ja? Und habe dann auch auf einmal gemerkt, du nimmst Dinge an, die dir an dem gut gefallen. Noch nicht mal kopieren. Es ist einfach, ja, es sind Dinge, über die du vorher nicht nachgedacht hast und die durch diese Personen in dir geweckt wurden und da sind viele Sachen haften geblieben und das ist doch was Wunderbares, ne? Und ich habe das auch, weiß noch, wie ich in Alzey auch gemacht habe, bin ich zu jedem Kollegen, habe mich vorgestellt, habe gesagt, bin der Neue und wenn ihr was braucht, wenn euch ein Ei fehlt oder wenn irgendwas ist, dann kommt vorbei. Ja, ist doch so, geht doch jedem so, ne? Und habe dann auch festgestellt, es ist genau so. Ja? Also mal vergisst mein Koch den Rucola, der andere vergisst das. So, da habe ich dann nebendran den Giuseppe und dann sagst du, Giuseppe, ich brauche Rucola. Sagt er, gar kein Problem, du weißt, wo das Lager ist, geh. Ja, und wenn ich dann am nächsten Tag zurückbringe, sagt er, du brauchst den nicht zurückzubringen, es waren nur zwei Schalen. Und dann merkst du, das ist einfach schön, dann neidet keiner dem anderen. Und das ist auch so eine Gemeinschaft, die wir an dem Platz auch haben. Da hilft jeder dem anderen. Und wir, einfaches Beispiel, ich kann bei mir keine Pommes machen, jetzt kommen aber Kinder rein. Und die fragen natürlich nach Pommes. Und dann sage ich, hier gegenüber sind Imbiss, die wissen Bescheid, mit denen habe ich auch gesprochen. Habe ich gesagt, da könnt ihr Pommes bestellen, ihr kriegt die auch im Teller, das ist mir lieber, als wenn die hier in so einer Pappschale kommen. So, und dann holt ihr euch da die Pommes, bezahlt die. Oder wir haben eine super Eisdiele gegenüber. Also wenn abends jemand Bock hat auf ein Eis noch auf der Terrasse, dann holt euch da das Eis. Punkt. Ja. Und somit läuft es für alle. Und das ist auch so mein Gedanke bei dem, was ich jetzt noch so anstrebe mit der heimlichen Hauptstadt Rheinhessen. So heißt Alzey übrigens. Da habe ich mich auch mal gefragt, warum nennt man was heimlich? Habe ich gesagt, wenn es doch die Hauptstadt werden kann. Und jetzt durch den Gerolsteiner Weinblase gibt es tatsächlich auch so ein Umdenken und habe tatsächlich in einem Zeitungsartikel gesagt, wir nennen es ab jetzt die Weinhauptstadt Rheinhessens.
Boah, schön.
So, und jetzt gibt es tatsächlich die ersten Veränderungen. Man denkt über, ich habe ja vorhin das gesagt, alles, was vor 6 Jahren mal war, ist heute nicht alles noch gut, ne? Nur weil es so geblieben ist. Wir haben so ein Winzerfest und jetzt kommt die Stadt und sagt, Mensch, du hast vor 5 Jahren schon mal gesagt, da könnte man was anders machen und jetzt wird es anders gemacht. Und das ist einfach schön. Ja.
Und ihr macht ein Winzerfest jetzt? Also ihr als Weinbar macht...
Das haben wir ja immer im September.
Ja.
Und das ist so ein bisschen aus der Spur geraten, sag ich mal, mit den Jahren. Oder sagen wir mal so, es ist in die Jahre gekommen. Ja. Und du brauchst heute ein neues Format. Das ist vor 70 Jahren gegründet worden und wird immer noch so gemacht, teilweise mit denselben Ständen, mit dem... Das ist kein Weinerleben. Ja.
Mhm.
Und da gibt es so alte Verträge und es tatsächlich so geht auch in meinen Vertrag drin, dass während des Winzerfests bei mir vor der Weinbar und vor dem Weinladen so Art Kirmesbuden stehen. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass der schönste Platz in Alzey mit Kirmesbuden zugestellt wird, wenn die ganzen Touristen kommen.
Mhm.
Und jetzt hat man mal so angefangen, drüber nachzudenken und hat gesagt, okay, die könnten wir auch woanders hinstellen. Und wir machen da den Hauptweinplatz mit einer Weinbar. Und da werden wir jetzt auch im September dann mit der Maxim Herkunft und auch mit dem VDP was kreieren. Und das wird auch ein Magnet dann für Alzey werden, weil ehrlicherweise gesagt, kommt da keiner mehr wegen dem Weinfest nach Alzey, weil die Winzer, die da noch ausschenken, die, das ist nicht. Hm. Das ist nicht das, was man erwartet. Ne?
Das finde ich in Wiesbaden so herrlich, in dem Weinfest dort, welches, ich glaube, im August immer stattfindet, dass dort jeder Winzer, der Rang und Namen hat, oder viele Winzer, von denen die Rang und Namen haben, dort ausstellen, ausschenken, präsentieren und das richtig zum Sommererlebnis werden lassen. Und ich finde, das gehört sich auch. Also so sollte ja ein Weinfest sein, dass es keine Resteverwertung ist, sondern dass es einfach eine Zurschaustellung, ein Schmuckstück letztlich auch für die Region ist und Leute von weit her anreisen, um ihre Weine dort auch zu präsentieren. Und das dann eben mit Feierlaune, also mit Fröhlichkeit.
Genau. Das haben wir ja hier in Rheinhessen auch jahrelang verkehrt gemacht. Jedes Ort hat sein Weinfest gemacht.
Hm.
Und wenn man mal ganz ehrlich ist, was haben die Winzer einem da verkauft? Das, was sie keinem verkaufen konnten, das haben sie dann am Weinfest verkauft.
Ja. Ja.
Und haben eigentlich gar nicht auf die Qualität gesetzt. Und da ist jetzt wirklich auch ein Umdenken da und das ist auch gut so, ja, weil nochmal, es darf jeder alles, ja.
Hm.
Und wir wollen nichts vorschreiben. Aber es kann nicht sein, dass es ein Fest nur noch auf Wein aufbaut, der jetzt nicht unbedingt gut ist.
Hm.
Ja. Weil wenn dann jemand kommt nach Rheinhessen und sagt, da ist ein Winzerfest, das hat tatsächlich auch ein Kunde mal zu mir gesagt, die kam irgendwo aus dem Ruhrpott oben. Und da hat er gesagt, wir haben da gelesen bei Ihnen das Winzerfest, haben uns 3 Tage hier ein Hotel genommen. Und dann sagt er zu mir, ja, das ist doch kein Winzerfest, hat er gesagt, das ist eine Kirmes und Kirmes haben wir auch. Ja, also Ja, und das habe ich mal der Stadt erzählt. Das ist der Eindruck, den der Kunde oder der Gast oder der Tourist hat, wenn er was besucht. Der muss das als tolles in Erinnerung behalten und der muss seinen ganzen Nachbarn in Duisburg sagen, du, ich war da in Altay, da ging die Post ab und die Weine haben super geschmeckt und da fahren wir alle nächstes Jahr nochmal zusammen hin, ja? Als wenn der nach Hause kommt und sagt, ich will euch nichts sagen, aber die Currywurst war scheiße und es war ein Weinfest. Also das, ja. Das ist auch wieder das, was Weinbars ausmacht. Erleben, ja.
Und die
Nicht was erleben
Besonderheit
und wenn
und
ich
das
was
aber
erlebe.
mit einer gewissen Authentizität und Ehrlichkeit auch transportieren. Also dass es nachhaltig ist und prägt und dass man gerne da sitzt und ein Gläschen Wein trinkt. Wann trinkst du Wein? Trinkst du Wein?
Ja, jeden Tag.
Und
Jeden Tag.
dann ein Alltagswein, also hast du was, wo du sagst, das ist mein Feierabend und das ist dann Schoppen Rheinhessen, den ihr
Das ist auf
in
jeden
Oschen
Fall jeden
oder?
Abend ein schönes Glas Riesling. Ja. Und da ich auch in der glücklichen Lage bin, jede Menge Proben von jungen Winzern vorbeigebracht zu bekommen, habe ich auch eine sehr schöne Abwechslung in meinem Weinleben. Ja. Darf ganz viel probieren und wirklich wunderbar. Und auch da sind wir anders, wenn jetzt ein Tisch kommt und die haben mittags irgendwo Wein probiert und kommen mit ihren Händlern zum Essen, dann berechne ich nicht für mitgebrachte Flaschen. Sondern wir probieren die halt gemeinsam, dann ist das einfach gut. Ja. Und dann weiß ich doch, das merkt sich der Winzer eh, und dann sagt er, das nächste Mal schwing dir eine Kiste mal so mit, ja, als Ausgleich für deinen Umsatz oder sonst irgendwas. Ja. Deswegen sage ich, Wein unkomplizierter machen und es gibt nichts Schöneres, als in der Vielfalt probieren zu dürfen. Ja.
Das stimmt,
Weil das
ja.
habe ich auch schon festgestellt, dass ich Lieblingsrinder habe, klar, die hat jeder, und aber ich muss dann ab und zu mal was anderes trinken, sonst ist es nicht mehr mein Lieblingsrinder, weil man gewöhnt sich dann auch daran. Ja. Und es ist schon faszinierend.
Und wo? Also wo trinkst du am liebsten Wein? Ist es im Weingut? Ist es im Urlaub? Ist es bei dir nach getaner Arbeit oder zu Hause?
Hört ja keiner von der Fahrzeugkontrolle zu, hoffentlich. Es ist tatsächlich nur ein Glas so wirklich als Abschluss noch im Laden, oft auch nochmal mit dem Mitarbeiter, wo wir was probieren. Und ja, jetzt, da fragen mich ja wirklich ganz viele, wie man so verrückt sein kann. Also ich gehöre wirklich zu denen, die über den Tag relativ wenig essen. Heute habe ich nur Tomatensalat mit ein bisschen Koriander und Schafskäse, also leichte Kost. Aber ich koche abends, egal wann ich nach Hause komme, immer noch, und das bereite ich mir auch oft schon mittags vor, irgendein kleines Gericht und probiere dazu, dann suche ich mir auch einen Wein aus, der dazu passt. Der wird dann auch über 2 Tage gern mal getrunken, wenn ich in der Woche allein bin. Aber ich sage mir immer, ich muss mir abends noch so was Gutes tun. Ja. Da kriege ich natürlich oft als Antwort, ja, kannst du dann schlafen? Hab ich gesagt, natürlich kann ich schlafen, weil ich das schon seit 40 Jahren so mache. Mein Körper hat sich an diesen Rhythmus gewöhnt. Würde dir jetzt nicht empfehlen, nachts um 12 Uhr aufzustehen und noch zu essen. Aber ich komme ja dann nach Hause und in unserem Job haben wir so viel Erlebnisse und so viel Input jeden Tag. Ich kann mich dann auch nicht direkt ins Bett legen und da könnte ich auch nie einschlafen. Und ich finde das dann in Verbindung mit dem Essen und einem schönen Glas Wein, lasse ich den Tag nochmal auf mich wirken und gehe dann irgendwann schlafen.
Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Auf jeden Fall ein Riesling.
Ein Edelsüßer oder ein Restsüßer oder ein Knochentrockner? Wärst du ein großes Gewächs oder wärst du ein umgänglicher Gutswein? Also was für ein Riesling wärst du
Also
da? Hättest du?
ich wäre so zwischen Gutswein und Ortswein zu finden, weil das in der Regel den größeren Spaß erstmal bereitet, weil beim großen Gewächs will der Wein mir was erklären. Das ist mir dann oft, da muss ich mir auch die Zeit dafür nehmen, damit ich ihn verstehe. Und so baue ich aber auch meinen Laden auf. Probiere den Leuten erstmal so einen Einstieg in ein Weingut zu geben und sie nicht gleich mit dem obersten Wein zu konfrontieren, Und so baue ich auch tatsächlich das mit den Weingütern auf. Wir machen einen Einstieg, wir haben ein Mittelsegment und wir haben natürlich auch das Topsegment. Aber ich lasse die Leute mal so reinriechen. Und ich sage auch immer den Winzer, mit denen ich zusammenarbeite, und wenn sie neu zusammenarbeiten, dein Gutswein, das ist wie Aglio Olio beim Italiener. Wenn der Aglio Olio nicht hinkriegt und der Winzer kein Gutswein kann, dann kann er auch kein großes Gewächs.
Aber findest du es
Ja, das ist
sinnvoll, vom Kleinen zum Großen zu probieren oder das wie so eine Pyramide zu machen, dass man die Großen in die Mitte einbaut, nachdem man sich die sensibilisiert hat und auf den Winzer eingeschossen hat, bevor man den am Schluss, wenn man schon geschmacksmüde ist?
Ich sag mal so, wenn es tatsächlich bei den drei Weinen bleibt,
Bleibt ja selten.
dann hat
Also
man
da
noch die
ich.
Auffassungsgabe, bleibt es selten, aber für den Kunden, der jetzt kommt, schon.
Ja, stimmt.
Und dann weiß ich aber auch, wie der Kunde tickt. Ja, und es ist tatsächlich so, dass es Kunden gibt, die sagen, ja, das große Gewächs, das war okay, aber der Gutswein, der hat mir totale Freude bereitet. Und dann soll er doch den Gutswein trinken. Ne?
Schön.
Und was wir halt alle noch mehr bräuchten, ein viel längeres Leben, gerade bei Wein. Das sind ja jetzt schon Fragen, die ich mir selbst stelle mit 65. Brauche ich noch Weine, wo der Winzer empfiehlt, die in 15 bis 20 Jahren zu trinken? Oder suche ich nach dem, was mir jetzt schmeckt? Ja, ja, und das ist ja wirklich so, ne? Wer mal in die göttliche Lage kommt, ich hatte das im letzten Jahr bei einem guten Freund, dem Daniel Wagner in Sievershalm, der auch, sag ich mal, als ich mein Hotel gegründet habe, hat er angefangen, seinen ersten Wein zu machen, und seit der Zeit kennen wir uns auch. Und dann kam ich mit einem ganz kleinen Kreis seiner langjährigen Kunden und Freunde in den Genuss, 20 Jahre Herkretz zu probieren. Und das ist ein Erlebnis. Und wer das nicht miterlebt hat, der kann das auch nicht erzählen. Ja? Und wie toll sich so ein erstes Gewächs entwickeln kann, habe ich an dem Tag, Abend einfach miterlebt. Und das gerne jedem erzählt. Die 2004er Herkretz, die Doppelmagnum, hätte ich am liebsten ganz alleine getrunken, weil das war einfach ein Erlebnis. Ja? Da habe ich gesagt, mehr kann Wein nicht mehr mit mir machen. Ja? Aber das erlebt man zu selten. Das liegt auch so ein bisschen an der Zeit, dass wir hier auf die Weine viel zu jung trinken, oder dass auch auf den Winzern im Moment ein Druck lastet, dass sie ihren Wein auch zu Geld machen müssen. Die Weine oft viel zu schnell auf den Markt kommen. Da müssen wir noch viel, viel lernen. Die Jüngeren kriegen das jetzt mit, weil sie auch viel im Ausland sind und merken dann, ist doch schon ein Unterschied, ob man einen Rotwein für 3 bis 5 Jahre nochmal weglegt und ihn dann erst auf den Markt bringt, als ihn so jung zu vermarkten.
Neben dem Winzerfest hast du noch Ziele, Wünsche, Gedanken, Vorhaben? Oder ist die Weinbar jetzt dein mehr oder weniger berufliches Finale, so wie es ausschaut, und du bist damit erstmal zufrieden?
Also im Moment mache ich einen 5-Jahres-Plan, wo ich jetzt all diese Neuerfahrungen, auch diesen neue Auszeichnung.
Wahnsinn, ne? Was das auslöst. Also was für eine Wertschätzung dieses Wine Places allgemein in der Wine Community
Ja.
erfährt und wie gewichtig das eigentlich auch ist. Also da.
Das auszuarbeiten, was ich mir wünsche, ist weiterhin so tolle Mitarbeiter zu haben, wie ich sie jetzt habe, damit ich mich noch mehr einzeln dem Gast widmen kann, denn je mehr ich aus dem operativen Geschäft gezogen werde, umso mehr Zeit habe ich, Ideen zu entwickeln. Und da sind genau die Ideen, über die wir auch so ein bisschen gesprochen haben. Wein und Essen zusammenzubringen, einfach mal einen Abend zu machen, wo es 5 Gerichte gibt, wo man wie in einem Spiel auch Weine, wo der Kunde auch mal selbst probieren kann, welcher Wein passt zu welchem Essen, solche Events zu machen, kleinere Tische zu machen, nicht Großveranstaltungen, so mit 10 Leuten auch mal zu sagen, komm, wir probieren mal 10 Jahrgänge aus einem Weingut. Oder wir machen dies oder jenes, alles was ein bisschen Spaß macht. Ja. Und was dann noch entsteht, werden wir erleben. Ja. Bin jetzt auch so, wir sind in einer so schnelllebigen Zeit, ich sage, ich plan gar nicht, was ist in 4 Wochen. Ich plane morgen den Tag und dann kommt der nächste Tag. Und so war es jetzt die letzten 5 Jahre, die waren jeden Tag ein Erlebnis. Und da werden noch ganz viele Erlebnisse folgen.
Natürlich redet Thomas gerne, aber er redet nicht, um sich reden zu hören, sondern um eine Emotion, um eine Message, um eine Information zu vermitteln. Er ist ein Teil von Rheinhessen, ein Teil von Alzey, er ist ein Teil von den Winzern, er ist ein Teil Rhein. Das spürt man und das spürt man viel zu selten so greifbar, so authentisch, so emotional. Thomas ist einer der Personen, mit denen man hätte noch 3, 4, 5 Stunden weiterreden können. Und es gäbe, da wette ich drauf, keine Wiederholung. Umso mehr lohnt sich ein Besuch in seiner Weinbar in Alzey. Vielen Dank, lieber Thomas, dass du uns an deinem Weinleben hast teilhaben lassen. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Und vielen Dank für deine Emotionen. Und noch ein ganz großes Dankeschön an unseren Partner, an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiglio Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Denn dank ihnen heißt es wieder, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Und nach Thomas Heinicke reisen wir nach Stuttgart. Und so freue ich mich auf die nächste Folge und auf einen langjährigen, sehr wertgeschätzten, außergewöhnlichen Kollegen, auf Holger Schramm!
Servus! Mein Name ist Daniel Wagner von Weingut Wagner Stempel in Sieversheim, Rheinhessen. Wir sind bekannt geworden eigentlich durch mineralisch kühle Weine von vulkanischen Böden hier an der westlichsten Grenze von Rheinhessen. Und ja, ich mache das jetzt auch schon seit über 30 Jahren. Letztes Jahr haben wir unser Jubiläum gefeiert hier. Das war ganz wunderbar. Viele Jahrgänge gezeigt, vor allem 20 Jahrgänge Herkratz gezeigt. Und ja, da war Thomas übrigens auch zu Gast. Thomas kenne ich seit 25 Jahren. Kennengelernt haben wir uns in Sorgenloch damals. Wir haben Veranstaltungen gemacht mit damals Message in the Bottle, junge Winzervereinigung, und haben zusammen ja Rheinhessen Leben eingehaucht, sozusagen. Damals war Rheinhessen nicht unbedingt so bekannt wie heute, und zusammen und auch mit Hilfe von Thomas haben wir dem etwas Abhilfe geschaffen. Und ja, und so hat sich diese Freundschaft aufgebaut, und jedes Mal, wenn wir uns sehen, es ist eine Freude, und es ist wunderbar, in Alzey jetzt in der Weinbar in Alzey zu Gast zu sein und tolle Weine zu genießen, tolle Winzer im Portfolio. Ja, immer positiv denkender Vollblut-Gastronom, könnte man sagen. Und toller Sommelier und toller Mensch. Also jedes Mal eine große Freude. Ja, lieber Thomas, lieber Silvio, ich freue mich jetzt auf euren Podcast und wünsche liebe Grüße und viel Spaß aus Rheinhessen. Mach's gut, ciao.